Systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for all the sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 8, start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery. Returning to the space station, paving the way for future missions beyond.
Welcome, Hamilton.
Commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff.
Hallo und herzlich willkommen zu den Kulturpessimisten. Wir senden heute live aus unserem Pessimisten-Shuttle. Und mit mir im Shuttle sitzen der Erik.
Hallo.
Und der Christopher.
Hallo.
Ja, wir planen heute so ein bisschen eine kleine, Weltraumsendung zu machen. Also das haben wir zumindest vor und dann gucken wir doch mal, ob uns das auch gelingt. Genau.
Ja, nachdem wir in der letzten Sendung den fiktionalen Weltraum umrissen haben mit Doctor Who und Interstellar, bewegen wir uns heute in den realistischen Weltraum mit richtiger Raumfahrt, richtigen Raketen und richtigen Explosionen.
Yay.
Stefan, hättest du da vielleicht am Anfang gleich noch eine Nachreichung? Hast du Interstellar mittlerweile schon gesehen?
Nein, ich habe Interstellar immer noch nicht gesehen. Ich bin echt noch nicht dazu gekommen. Es hapert bei mir momentan halt einfach wieder
mal unter Zeit. Ich kann ja mal kurz noch sagen, dass das meine Empfehlung ist für dich. Eigentlich bin ich da auf. Falls ihr den Film Blue Moon gehört habt, werdet ihr verstehen, was ich jetzt gleich meine. Bin ich auf Selins Seite und kann Film Anna da nicht so wirklich verstehen, wie sie den Film so runterputzen kann.
Wer?
Okay.
Anna.
Film Anna mochte den Film nicht.
Ja gut, ich meine, es ist halt eine Geschmackssache. Herrgott.
Ja. Film Anna ist ja auch richtige Filmkritikerin, die hat ja auch Ahnung davon. Im Gegensatz zu uns.
Ja, und der Hörerpoll war halbwegs ausgeglichen. Sie haben jeden Interstellar-Hörer gefragt, ob er ihnen gefallen hat oder nicht, und dann da kamen 3 Stimmen zu 3 Stimmen raus.
Und Holgi? Oder macht er das gar nicht mehr?
Holgi macht ja nicht mehr, das ist ja jetzt Selin Güngör und Anna.
Wie fand die Selin das?
Sedin war auf der Befürworterseite.
Okay. Hm. Ja, gut, also was ich jetzt gehört hatte und so ein bisschen gelesen hatte, gibt es wohl ein paar Physiker, die den Film nicht so ganz richtig finden. Aber ich meine, hey, das ist Fiktion, das ist ein Film, also da kann ruhig mal die Wissenschaft ein bisschen daneben liegen oder daneben sein.
Aber es gibt auch Physiker, die sagen, das ist ganz okay, kriegt euch mal wieder ein, wie Neil deGrasse Tyson.
Ja, genau.
Ja, obwohl Neil deGrasse Tyson hat ja auch Kritikpunkte geäußert, das hatte ich ja schon im letzten Cast gesagt, aber er fand ihn durchaus positiv.
Okay.
Aber ja, genau. Der Film spaltet so ein wenig die Massen.
Genau. Unser Hörer könnte vielleicht mal noch in den Chat schreiben, ob er den Film jetzt mittlerweile schon gesehen hat.
Klar. Aber ja, wenn der Chat wäre, könnte er was reinschreiben. Das
genau, ist aber da ist er noch nicht. Genau. Wir haben noch mehr Nachreichungen, sehe ich gerade, und zwar Warcraft-Film.
Da hatten wir uns ja letztens drüber beschwert, dass da so ewig nichts kommt und dass das ja schon auf der Agenda ewig lang draufsteht und da nichts Genaueres rauskommt. Aber jetzt war dann während der letzten Zeit, ich glaube schon vor der 007-Sendung vor der 008-Sendung war die BlizzCon. Und da haben sie einiges angekündigt, einige Spiele, und sie haben auch den ersten offiziellen Trailer für den Warcraft-Film präsentiert.
Und den aber leider nur hinter verschlossenen Türen und nur für, glaube ich, Fachpublikum, ne? Und
genau, das
schnüde Öffentlichkeit hat da bis jetzt noch nichts zu sehen gekriegt davon.
Ja, das ist alles etwas nervig.
Wobei es ja trotzdem auf der anderen Seite schon mal gut zu bewerten ist, dass es überhaupt einen Trailer gibt. Das heißt, dass in absehbarer Zeit eben auch ein Film dazu kommt.
Ja.
Im Optimalfall.
Also ich habe noch hier verlinkt den Wikipedia-Artikel dazu. Da steht drin März 2016. Also allzu lange ist das nicht mehr. Im Vergleich gemessen zu anderen Filmen und Franchise-Erweiterungen, die noch rauskommen wollen und Sequels und so weiter, ist das ja schon eine etwas kürzere Spanne, bis wir uns dann auf den Film freuen dürfen.
Wobei ich da ja momentan das eh alles ein bisschen kritisch sehe, was da gerade an Sequels und weiter Spinnerei gerade momentan passiert. Also was ich jetzt neulich gelesen habe, ist, dass es eine Fortsetzung zu Blade Runner geben soll. Okay. Ich erwarte das Schlimmste oder ich rechne mit dem Schlimmsten und zu Independence Day soll es wohl auch irgendwie eine Fortsetzung geben oder ein Prequel, keine Ahnung.
Independence Day 2 wurde jetzt bestätigt von
Fox. Ja, ja.
Und laut BAFT, die waren auf der BlizzCon und haben sich auch den Trailer angeschaut. Das kann auch sein, dass das etwas verblendet ist, weil BAFT ist ja eher so Blizzard-Fanboy-Tum am Start. Aber sie haben halt geschrieben, ja, der Trailer war total genial, von der Technik noch Quanten besser als, also nicht Quanten, also weitaus besser als das, was wir von Blizzard-Trailern normalerweise gewöhnt sind. Also das
die sind ja eigentlich
soll noch mal eine ganze Schippe drauflegen.
Okay.
Und die sind ja schon gut.
Ja, das lässt doch hoffen.
Genau, denke ich, können wir weiter gespannt sein.
Ja.
Dann hat noch einer von euch, ich glaube, das war der Christopher, noch ein Thema vorbereitet bei den Nachreichungen Hitmist 100.
Ja, genau. Hingegen alle Erwartungen haben sie doch unsere kleine Glückwünsche entdeckt. Wir hatten im Laufe der letzten Woche dann noch einen kleinen Gruß für die 100. Folge Hitmist aufgenommen. Und ich habe jetzt die 100. Folge mal gehört und da wurden wir doch dann eingespielt. Ja, aber allgemein, wer Hitmist Germany noch nicht kennt, das ist ein Podcast, der sich immer das oberste Lied der Hitlist Germany von MTV nimmt, den Text ins Deutsche übersetzt per Google Translate und eine lustige Interpretation dazu macht. Das machen der 4xB und die Frau Bumukel und das ist sehr, sehr lustig. Einfach dadurch, dass sie improvisieren und sehr viele lustige Ideen haben.
Mhm.
Ja, und die wurden jetzt 100.
Statt zur Leistung. Und wir hatten da eben den kleinen Gruß aufgenommen. Genau. Ja, das waren, glaube ich, die Nachreichungen. Oder hat von euch noch jemand was?
Nö, ich habe nichts.
Genau, eigentlich bräuchte man an der Stelle noch irgendwie ein Intro oder einen kleinen Einspieler. Weil jetzt kommen wir nämlich zu einem Thema, was wir eigentlich schon eine ganze Weile bei uns auf der Agenda stehen hatten. Beziehungsweise worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen hatten, nämlich die Rosetta-Mission. Mit ihrer kleinen putzigen Sonde Philae. Und die Mission ist ja jetzt mittlerweile eben mehr oder weniger zu Ende. Genau, also nochmal kurz, um es zu umreißen. Rosetta ist eine Weltraummission gewesen. Mit eben einer Sonde, die im März 2004 gestartet wurde und eben jetzt auf einem, also die kleinere Sonde der Länder, Philae, ist dann eben jetzt auf einem Kometen gelandet. Und das ist halt einfach rein technisch schon mal eine wahnsinnig große Leistung. Also das ist wirklich, ich würde es Wissenschaftsporno nennen. Ursprünglich war die Mission eigentlich für einen anderen Kometen gedacht gewesen. Also die sollte eigentlich auf einem anderen Kometen landen, nicht auf Churyumov-Gerasimenko, sondern auf, ach, wie hieß der jetzt?
Ich glaube, nee, es war nicht der Hallische Komet, oder?
Virtanen, genau. Die sollte nämlich eigentlich auf Virtanen landen, wo es dann leider nicht dazu gekommen ist, weil es wohl damals mit der neuen Ariane-Rakete, die es da gab, Probleme gab. Und deswegen musste die Mission ein Stück verschoben werden und genau. Ja. Ja, und eben das kleine Ding, also die Philae ist jetzt eben mehr unsanft als geplant, also ziemlich unsanft doch auf dem Ding gelandet, aber der kleine Lander hat funktioniert, er hat massenweise Daten geliefert, die jetzt wohl demnächst auch veröffentlicht werden, beziehungsweise teilweise auch schon veröffentlicht sind, zum Beispiel an Bildern von der Kometenoberfläche und ja. Also echt wahnsinnig cool. Da kann man wiederum, denke ich, eine gute Hörempfehlung geben, wer sich dafür noch näher und noch tiefer interessiert. Raumzeit. Gibt es eine Episode über die Rosetta-Mission. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören.
Mhm. Warte denn live dabei bei der Landung?
Ja, ich habe es gerade noch so. Also es war wirklich so, dass ich zwar wusste, dass das irgendwann ist, und dann hab ich eben an dem Tag noch mal irgendwie so bei Twitter kurz reingeguckt, dachte ich bloß so, fuck, das war ja heute. Und dann habe ich so geguckt, okay, wann ist das? Nochmal kurz in Twitter reingeguckt, okay, das ist jetzt in ein paar Minuten. Also es war wirklich so, ich habe den Stream eingeschalten, habe noch irgendwie 5 Minuten gewartet, also habe mir das ganze Vorprogramm gar nicht angeguckt, habe 5 Minuten gewartet und dann war halt die Positivmeldung, hey, wir sind gelandet.
Ja, und das war dann doch noch ein Trugschluss.
Der Trugschluss war ja da an der Stelle. Eigentlich sollte Philae ja den Kometen harpunieren. Und das hat wohl nicht so richtig geklappt. Wobei eine schöne Seitengeschichte dazu eben noch ist, was man sich auch auf jeden Fall mal noch mit angucken kann, das XKCD dazu, die da quasi immer so im Update-Takt da von der Mission, was man da an neuen Daten reingekriegt hat, eben immer wieder neue Bilder dazu gemacht haben, die teilweise echt saukomisch waren.
Ja, der XKCD war wirklich sehr, sehr gut. Und es war auch sehr, also ein Live-Blog in Comic-Form und den kann man sich auf 10441447xkcd.org, glaube ich. Der genaue Link ist auch noch mit in den Shownotes. Anschauen, wie wirklich von 7 Stunden bevor der Landung bis mehreren Stunden nach der Landung, wo sie dann nochmal gehüpft ist, nachgezeichnet wurde.
War aber schon echt eine erstaunliche Geschichte, das Ding da so zu landen.
Ja, wenn wir gleich noch zum nächsten Punkt kommen, dann kann man sich das nochmal besser vorstellen, aber ja, also ich fand das auch schon sehr interessant, die Landung. Ich hatte an dem Tag irgendwie nichts zu tun, bin ja voller Student und habe mir das so mehr oder weniger live angeschaut. Florian Freistetter und Tim Pritloff, also die wichtigsten Menschen der Welt, waren ja auch dabei. Mhm. Ich fand es auch schön, dass sie dann nach Frau Gerasimenko irgendwie aus der Versenkung geholt haben. Die sah wirklich so aus wie so eine russische Hausfrau, der man jetzt nicht wirklich zutraut, dass sie Kometen entdeckt. Was ich noch so ein bisschen drumherum, was ich ein bisschen schade fand. Davor haben sie so die Wissenschaftler ein bisschen als Lückenfüller genommen, da haben sie ja erklärt, wie sie das gemacht haben, und danach durfte dann so, also der Erste, der nach der Landung sprechen durfte, war dann Volker Bouffier.
Ja, genau, das fand ich halt völlig lächerlich.
Und danach durfte irgendwie, wer, die Frau, irgendeine Bundestagsabgeordnete.
Ich hatte dann schon abgeschalten, Zypris? Weil das war mir dann echt,
auf jeden Fall fand ich das halt so Panne, dass dann, wenn alle zuschauen, wenn sie gerade gelandet sind, dann dürfen irgendwie die Politiker sich reinquetschen und ihren Senf von sich geben. Und wenn es um was wirklich geht, also irgendwie kurz davor, wenn da irgendwie alle ein bisschen gelangweilt sind, dann kann man mal die Wissenschaftler vorlassen. Und ich finde es halt schade, dass dann nicht irgendjemand gesprochen hat, der irgendwas dazu beigetragen hat, dass diese Sonde jetzt auf dem Kometen gelandet ist.
Wobei, dass das ziemlich ins Auge gehen kann, haben wir bei der Geschichte dann auch nebenher noch miterlebt. Das Schirt des Verderbens.
Oh ja, das Shotgate.
Das Shotgate, ja.
Also ich kann es auf der einen Seite verstehen, warum sich Leute aufgeregt haben, weil es heißt, es sind zu wenig Frauen in der Wissenschaft, wir brauchen mehr Frauen in der Wissenschaft. Ja. Und wenn dann halt so ein Typ rumläuft mit so einem Panne-Shirt, das auch rein objektiv nicht wirklich ansprechend war, es dann nicht kann ich verstehen, gewesen, warum sich Leute da aufregen. Auf der anderen Seite, er hat sich ja entschuldigt, hat gesagt, es tut mir leid, und dann ist es ja okay.
Ich finde es halt prinzipiell wieder völlig daneben.
Das Shirt war ja nicht bloß von denen, was die Motive ausgesagt haben, Panne. Es war halt auch von dem gesamttechnischen, optischen Eindruck allein Panne. Für einen offiziellen Fernsehtermin zieht man doch nicht sowas Knallbuntes. Was sollte das?
Also es gibt ja immer so einen Paradiesvogel. Ich kann mich noch erinnern, bei der Curiosity-Landung gab es diesen einen Typen, der sich so Sterne in seine Schläfe rasiert hat. Er hat also so einen Kurzhaarschnitt und dann hatte er so Sterne in seiner Schläfe.
Wobei das.
Es gibt halt immer so, dass auch coole Typen bei der NASA oder bei der ESA arbeiten.
Wobei ich sagen muss, dass das Tattoo, was er sich für die Rosetta-Filet-Mission hat machen lassen, schon ziemlich geil ist.
Dagegen hat ja auch niemand was, dass er ein bisschen ausgefallen rumläuft. Es geht halt nur darum, dass. Ja. Das vielleicht etwas abschreckend wirkt, gerade für.
Ja, die Art und Weise an der ganzen Diskussion hat mich halt wieder massiv gestört, dass halt wirklich stellenweise Leute wieder bedroht wurden aufs Übelste und bla und hin und her. Und dann siehst du halt irgendwo von wegen so, wie könnt ihr den jetzt eigentlich anmachen? Der hat einen Satelliten oder der hat diese Sonde da auf dem Ding gelandet. Nein, der hat dabei geholfen.
Ja, vor allem, ich fand diese Verge, also was so ein bisschen die Diskussion entzündet hat, war ja diese Verge-Überschrift von dieser Journalistin, die gesagt hat, mir scheißegal, ob du eine Sonde auf dem Kometen gelandet hast, ich finde einfach dein T-Shirt scheiße. Ja. Und hat diese Diskussion mal ein bisschen ins Öffentlichkeit gebracht, und die wurde dann bedroht, und das finde ich halt, man kann auch eine Diskussion wie Erwachsene führen.
Richtig. Und da muss ich niemanden bedrohen oder jemandes Familie oder weißt du Teufel was, also das finde ich halt wirklich alle. Das ist halt einfach lächerlich, das macht man nicht. Und das ist keine Diskussion, sondern das ist halt einfach versuchen, jemanden anders mundtot zu machen mit Argumenten, die keine sind und die eigentlich nichts mit der Sache zu tun haben.
Was ich dann noch sehr gut fand, dann haben sie ein Teamfoto gezeigt, wo dann auch recht viele Frauen drauf waren. Mhm. Also sie haben dann auch noch gezeigt, dass das in diesem Team recht viele Frauen an der Mission beteiligt waren. Und auch dieses schöne Foto von dem Italiener, der irgendwie Mission Control Master of Chief war, der dann irgendwie geweint hat und glaube erst seine Mutter mal angerufen hat. oder irgendwie sowas. Also es war sehr rührend, wie die dann sich gefreut haben.
Bei so einer langen Mission ist das wirklich auch echt kein Wunder, weil wenn du überlegst, irgendwie 11 Jahre oder so seit Start bis jetzt gelandet, das ist halt auch für die Wissenschaftler, denke ich, ein Wahnsinn. Ich meine, auf der anderen Seite auch die Anspannung, kann ich mir, denke ich, ziemlich gut vorstellen, die da wirklich geherrscht haben muss.
Aber ich würde die Nebenkriegsschauplätze erstmal noch mal verlassen wollen und noch etwas genauer in die Mission reingehen wollen, vielleicht. Ja. Weil der Plan stand ja relativ gut fest. Wir fliegen jetzt zu dem Asteroiden. Kann jemand den Namen aussprechen?
Churyumov Gerasimenko?
Genau, zu dem fliegen wir und da haben wir zwei Landespots uns ausgemacht, die hier eigentlich optimal sind und der eine ist halt bevorzugter vor dem anderen und das Ding ist irgendwo ganz anders gelandet.
Yep, was
kannst du auch das nochmal erklären? Also irgendwie, dass es wohl gesprungen ist und dann nochmal gesprungen ist, bevor es dann wirklich aufgesetzt hat?
Ja, genau, also dass die haben halt die Landung versucht oder ich würde es vielleicht eher einen kontrollierten Absturz nennen. Und ja,
Weltraum ist alles ein kontrollierter Absturz.
Eben. ja, und das Ding sollte halt eben auf diesen bevorzugten Landespots da irgendwie runterkommen, was irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Das Ding ist wo aufgekommen, noch, glaube ich, zweimal hochgesprungen, hat da ein paar Sätze gemacht und ist dann halt woanders liegen geblieben, was halt ein bisschen schade gewesen ist. Weil dadurch die viele Sonde jetzt nicht mehr so viel Sonne oder weniger Sonnenlicht abgekriegt hat, als sich die Wissenschaftler wahrscheinlich erhofft hätten, weswegen das Ding jetzt mittlerweile wieder im quasi Winterschlaf ist und quasi Energie spart, bis die Batterien halt wieder einigermaßen aufgeladen sind, was wahrscheinlich noch oder was noch mal passieren kann, wenn der Komet dann näher an die Sonne kommt. Ja, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen war das trotzdem, trotz dieser Geschichte, dass es halt mit der Landung nicht so richtig geklappt hat wie geplant, trotzdem wohl ein ziemlicher Erfolg. Und halt die Geschichte mit der Harpune, die wohl nicht ausgelöst hat.
Also es waren zwei Dinge, die versagt haben. Am Anfang, also sie hatten ja am Kopf des Landers hatten sie eine Kaltgasdüse angebracht. Also so, als würde man irgendwie bei so einer Sauerstoffflasche den Hahn aufdrehen und dann einfach ausströmen lassen. Also da wird nichts entzündet, sondern da strömt einfach Gas schnell raus und dadurch wird Schub erzeugt. Mhm. Und diese Kaltgasdüse hat schon von Anfang an versagt. Also gleich als sie viele aufgeweckt haben, stellten sie fest, dass das nicht funktioniert. Und haben sie gesagt, ja okay, wir haben immer noch unsere Harpunen, das sollte ja klappen.
Man the Harpoons.
Das Problem ist, niemand wusste davor, funktionieren Harpunen auf Kometen. Und die haben sich halt gedacht, ja, Komet, irgendwie so ein dreckiger Schneeball, das wird schon klappen. Also jetzt mussten sie aber feststellen, wir wissen jetzt, Kometen sind viel härter als gedacht.
Kometen harpunieren ist nicht so einfach wie...
Genau, und durch die niedrige Schwerkraft ist dann viele noch mal ziemlich hoch in die Luft gesprungen, ist dann wieder gelandet, hatte noch einen kleineren Satz gemacht und steht dazu im Halbschatten. Er hat sich ein schattiges Plätzchen zum Parken gesucht.
Schattenparker.
Achtung jetzt, die Dummheit der Woche wird präsentiert von Big Macintosh. Warum haben die nicht einfach Fallschirme genommen? Oh, wait.
Ja.
Ja, das,
also, das ist
so nicht.
Das ist, hätte man vielleicht versuchen können, hätte vielleicht lustig ausgesehen, aber es wäre halt niemand da gewesen, um es zu beobachten. Was noch sehr interessant ist, Rosetta hat ja ein Dreiecksorbit um Churyumov Gerasimenko eingeschlagen. Denn wir kennen ja alle die Formen von Rosetta, das ist ja von 67P, das ist ja so eine Badeente, mehr oder weniger. Und man wusste auch gar nichts über das Gravitationsfeld. Also hat es jetzt einen Doppelkern oder ist nur eine Seite wirklich dicht und die andere ist mehr so ein geschwülzt. Und deswegen ist Rosetta in so einem Dreieck um den Kometen herumgeflogen und hat erstmal das ganze Schwerkrafts- und Magnetfeld dieses Kometen sondiert, was auch nochmal, also schon allein das ist da schon ein Meilenstein in der Kometenforschung. Wie funktionieren doppelkernige Objekte im Weltraum?
Funktionieren sie überhaupt, oder?
Ja, genau.
Also gut, überhaupt funktionieren, das sehen wir ja, also es gibt das Ding ja. Ich finde es auch echt faszinierend insgesamt, dass die Gerätschaften nach dem doch ziemlich langen Winterschlaf einfach so größtenteils problemlos wieder aufgewacht sind, ne? Also.
Ja, also was ein ESA-Wissenschaftler mal Holgi gesagt hat, die ganze Mission hat so gut funktioniert, wenn da jetzt nicht was schief läuft, also es war noch vor der Landung, dann ist das wirklich komisch.
Okay.
Weil das hat alles so gut funktioniert bis zur Landung, bis zur eigentlichen Landung, dass es fast schon gruselig war.
Ja.
Ja, es gab ja noch diesen...
Ich kann ja mal noch die schöne Meldung vom Postillon reinreichen mit der Rosetta-Mission. Astronaut verlässt Landekapsel und hisst Flagge der ESA-Mitgliedsländer.
Das müsste ja, ein sehr kleiner Astronaut gewesen sein.
Ja.
Ja,
oder die Kapsel ist größer, als man denkt.
Kann natürlich auch sein. Ich meine, wenn wir so überlegen, Curiosity ist ja auch ungefähr so groß wie ein VW-Bus, ne?
Ein VW-Bus? Nee.
Ja, doch.
Echt?
Das Ding ist relativ groß.
Hm. Nein.
Doch.
Oh.
Ja, es gab da noch den kleinen Vorfall mit Mopus, dem Multi-Operational Purpose irgendwas so. Also es ist auf jeden Fall ein großer Hammer.
Ja.
Und damit wollten sie den Kometen so ein bisschen mal abklopfen. Stellten Stufe 1 ein, nichts passiert. Stellten Stufe 2 ein, nichts passiert. Stufe 3 Maximum, immer noch nichts. Dann haben sie entdeckt, ach, wir können diesen Hammer noch stärker draufklopfen lassen. Das hat nur niemand vorher ausprobiert. Und wir haben es auch wirklich nicht, quasi, es gibt keine Stufe 4, sondern wenn wir 3 Kontakte kurz schließen, dann geht das. Was ist passiert?
Der Hammer ist kaputt gegangen.
Genau. Sie nannten diesen Modus Desperate Mode. Also verzweifelter Modus. Ja, und habe festgestellt.
So wie auch die aktuelle Freakshow, glaube ich, heißt, oder ist die schon wieder weiter weg, wo sie auch über Rosetta geredet haben?
Kann sein, genau. Also wir haben festgestellt, also Kometen sind wirklich viel, viel härter, als man gedacht hat.
Zumindest der jetzt in dem Fall. Was auch noch relativ interessant bei der Rosetta-Mission ist das MIDAS-System, ne? Also was ein sehr, sehr fein auflösender oder hochauflösender Sensor ist. Beziehungsweise überhaupt generell sind die Fotosensoren, die dort eben in der Mission da verwandt werden, teilweise echt der totale Wahnsinn.
War das nicht auch bei dem einen Interview mit Holgi, mit dem einen Wissenschaftler, wo er gesagt hatte, dass sie eine neue Kameratechnik entwickelt hatten, die x mehr Grautöne erkennen kann?
Ja, genau, die kann unglaublich viele, also sehr, sehr viel feiner und über ein sehr, sehr viel breiteres Spektrum Grautöne unterscheiden. Und das ist zum Beispiel interessant, weil die jetzt zum Beispiel auch dazu verwandt wird, in Brandenburg zum Beispiel, um Waldbrände zu entdecken. Als Brandmelder, was ziemlich interessant ist. Also, ja. Ist auf jeden Fall wieder mal totaler Science-Porn und ich finde es total interessant, das ganze Ding.
Also mein iPhone hat auch schon die Rosetta-Bilder verpasst bekommen als Hintergründe und Sperrbildschirm. Weil die sieht auch so wirklich aus wie mit Instagram aufgenommen. Also schön mit Filter und Vintage-Look. Es gibt ja sogar den
Das war jetzt der erste Komet oder Asteroid, der wirklich hands-on untersucht wurde, könnte man sagen, oder?
Ja.
Wo ein Satellit hingeflogen ist und geguckt hat und da mal einen Lander draufgeschmissen hat.
Das war der erste. Ich finde es ja generell auch lustig. Also ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber es geht ja so die Urban Legend schon rum, so von wegen, wo ein Fox News Reporter halt gefragt hat, ja, wieso hat Amerika so viel Geld dafür bezahlt? Das waren die Europäer, Amerika hatte damit nichts zu tun. Und warum waren wir nicht Erste?
Genau. Oder das eine XKCD-Panel, wo so jemand sagt, wann wird dieser doofe Komet endlich zerstört? Mr. Prime Minister, wir zerstören diesen Kometen nicht. Ach so, ich dachte, weil wir so viel Geld dafür ausgegeben haben, habe ich jetzt einfach mal angenommen, okay. Also, ja, Politiker und Weltraum, das ist so ein Kapitel für sich.
Ja, deswegen haben wir auch in Herrn Bouffier danach.
Oh ja, also.
Das war echt ganz schlimm, das war dann wirklich so, oh scheiße, Bouffier, ausmach.
Vor allem, sie tun jetzt alle so, als wären sie schon immer für Weltraum gewesen.
Ja, ja.
Und
hätten sie die ganze Mission schon seit Jahrzehnten begleitet.
Ich warte mal auf die nächste ESA-Budgetverhandlung im Bundestag.
Ist der Herr Bouffier nicht dieser Internetminister?
Nee, der ist Ministerpräsident von, wo ist er? Hessen.
Hessen?
Ja, Hessen. Wo liegt Darmstadt?
Was hat ein Ministerpräsident von Hessen mit einer ESA-Mission zu tun?
Weil Darmstadt, weil er quasi der ansässige, höchste rangige Politiker ist.
Das ist wieder dieses unnütze, sich ein Zeichen setzen zu wollen.
Ja, ja, genau.
Wie
ja.
Jeder Bürgermeister oder irgendwas ein wahnwitziges Bauprojekt starten muss und.
Genau.
Ja, so. Das ist ja in Darmstadt und ich bin ja der Oberfürst von Darmstadt und deswegen kann ich das ja mal schön auf meine Flaggen schreiben.
Das ist so. Ja, nee, es ist halt echt so. Nee, das ESA-Zentrum ist halt in Darmstadt und ja.
Das ist so eine provinziale Kleinstaaterei.
Es ist Hessen. Also ich meine, ne?
Er hat sich noch nicht mal irgendwie Frau Merkel ich meine, dazu Hessen, herabgelassen
Hessen,
hat.
Ja, Hessen, die haben solche Erfolgsprodukte wie Koch rausgehauen und was kommt noch so aus Hessen?
Volker Beck, der Mann oder Eigenschaften.
Ja, also ja, so rein politisch. Ja.
Aber Volker Beck haben wir immerhin die Volker Beck hat eine Idee-Sirene zu verdanken.
Wo kommt die denn her?
Die hat doch Holligi mal erfunden in NSW.
Ach so. Ja, also deutsche Lokalpolitiker.
Ja.
Es ist, ja, wie gesagt, ein Kapitel für sich. Es gab schon mal ein Flyby-Manöver, um jetzt wieder zu den Kometen zurückzukommen. Es gab ein Flyby-Manöver bei dem Halleschen Kometen. Also es bedeutet, dass eine Sonde einfach an dem Kometen vorbeigeflogen ist. Und das war das schnellste Flyby-Manöver der Geschichte. Die ist irgendwie mit 500 Meter die Sekunde an den Kometen vorbeigerauscht.
Jo, das ist schon ordentlich.
Aber das war so das erste Mal, dass man einen Kometen erforscht hat. Aber jetzt, du hast recht, Big Macintosh hat man erst das erste Mal seine Klauen in einen Kometen geschlagen. Und hat
oder zumindest das versucht.
Ja, versucht. Der Komet hat sich gewehrt.
Zwischen einem Kometen und einem Asteroiden?
Ein Asteroid ist ein Gefels, ein Steinbrocken. Und ein Komet ist mehr so eine Mischung aus Gas, Eis und Dreck.
Aha.
Deswegen haben Kometen auch immer einen Schweif, weil umso näher sie an die Sonne kommen, umso mehr erwärmt sich das Gas oder das Eis in den Kometen und wird ausgedampft und deswegen ziehen sie immer so einen Schweif hinter sich her, wenn man sie am Himmel sieht.
Was sich Koma nennt. Wieso? Schweif?
Oder Komi, genau. Griechisch für Schwanz. Schweif. Genau.
Glaube ich auch so den Effekt, dass so Teile zum Teil zwei Schweife haben können.
Ja, ja, ja.
Der eine wird halt von den Sonnenwinden weggetragen und der andere ist das, was sie auf ihrer Bahn noch so hinterlassen.
Mhm. Ja, das,
und das muss halt nicht zwingend dieselbe Richtung sein.
Ja, ich glaube, der Hale Bob, oder wie hieß der?
Welcher?
Der war vor ein paar Jahren noch, wie hieß denn der Hale? Ja, ich glaube, Hale Bob oder so ähnlich hieß der. Der war der Erde auch relativ nah und der ließ sich halt wirklich von der Erde aus mit bloßem Auge sehen.
Mhm.
Bei dem war das, glaube ich, auch so. Der hatte, glaube ich, auch zwei Schweife.
Aha.
Ich guck gerade mal, vielleicht finde ich den hier. Allwissende Müllhalde, oh, hilf mir.
Ja, und der Florian Freistadt hat auch schon gesagt, so viel Daten, wie da jetzt schon viele übermittelt wurden, das kann noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis da. Also es kann doch über die nächsten Jahrzehnte immer wieder Veröffentlichungen an neuen Erkenntnissen geben, die aus diesen 5 Minuten viele Sendezeit resultieren.
Mhm. Okay.
Also nur weil das jetzt viele im Winterschlaf ist, heißt ja nicht, dass jetzt automatisch alle Daten ausgewertet wurden.
Genau. Das ist doch relativ viel, was sie da geschickt haben. Dafür, dass auch eigentlich der Downstream wahrscheinlich nicht so groß
ja, der ist. Der ist nicht so ganz der Wahnsinn. Alleine, wenn du schon mal überlegst, ist ja irgendwie so, du Signallaufzeit von ich schicke was los, bis ich bekomme Antwort, ob es funktioniert hat oder nicht, irgendwie 28 Minuten sind. Ja. Ich habe übrigens gerade noch was für die Shownotes mal rausgesucht. Nämlich, er hieß wirklich Hale Bob. Ja. Und hatte wirklich sichtbar zwei Schweife. Das ist sogar ein sehr, sehr schönes Bild in diesem Wikipedia-Artikel, deswegen. Und der ließ sich halt wirklich von der Erde aus mit bloßem Auge sehr, sehr gut sehen. Das war schon irgendwie strange.
Ja. Wird man.
Und da wir gerade ja den ersten Advent haben. Und wir hatten ja schon den Halleschen Kometen angesprochen, könnte ich ja noch mal kurz die Theorie einwerfen, dass der Stern von Bethlehem ja wahrscheinlich der Halleschen Komet war.
Ja, aber ich glaube, da stimmen die Zeiten nicht ganz überein.
Wo der mal vorbeigekommen wäre.
Ja, also das mit der Geburt Jesu, das schwankt auch immer so um plus minus 6 Jahre. Aber ich glaube, die Theorie ist nicht so wasserfest. Aber natürlich kann sein, also es war auf jeden Fall irgendein Komet, der da den Weisen aus dem Morgenland, das sind noch nicht, an keiner Stelle in der Bibel wird je erwähnt, dass es 3 Weise sind. Es wird immer von den Weisen aus dem Morgenland gesprochen.
Es können halt 10 gewesen sein.
Ja. Dass die von einem Kometen aus Versehen zu der Krippe geführt wurden.
Ja, aber pass auf, ich meine, wie würde das denn dann heutzutage aussehen, wenn das 10 oder 15 oder gar 20 Weiße gewesen sind? Die schreiben dann ja so einmal im Jahr irgendwie hier so Kaspar, Melchior, Balthasar irgendwo an die Türen ran. Da ist ja die ganze Türe voll.
Das heißt ja auch nicht Kaspar, Melchior, Balthasar. Das ist auch ein weit verbreiteter Fehlschluss. Das heißt, Christus, meines Jahre... irgendwas, das heißt auf jeden Fall auf Deutsch, Christus segnet dieses Haus.
Ja, okay. Okay. Das ist lustig, weil meine Ausbildungsstätte, die war von den Salesianern auch gestiftet und sowas und halt von der Caritas und so verschiedene Sachen und die hatten mal behauptet, wo ich gefragt habe, was denn diese Aufschrift bedeutet, ja, Kaspar Melchior Balthasar. Und eigentlich müssten die es da ja besser wissen.
Ja, aber wie alt warst du da, als du es gefragt hast?
Wie alt war ich denn da? 18 vielleicht oder so.
Wahrscheinlich wussten sie es auch nicht besser. Also nicht jeder hatte da ein Theologiestudium aufgepasst. Also es ist ja auch nur so Spezialwissen für Leute, die es wissen wollen. Ich packe nochmal die Erklärung in die Show Notes.
Apropos Theologie, da könnte ich noch eine spontane Abschweifung Podcast-Empfehlung reinbringen.
Ich glaube, ich weiß, worauf du raus willst.
Neu gestartet ist. Und das ist der Podcast Glaubenssachen von Alexander Hochsmaster und wie hieß der andere noch? Oh Gott. Irgendwas mit Habsburger.
Ja, irgendein Habsburger.
Ja, wieder einer von den Habsburgern.
Ja, kennt man ja.
Der Habsburger Bischof.
der ist doch auch dann Theologe oder sowas ähnliches.
Ja, er ist auf alle Fälle Christ.
Ja, er ist gläubiger Christ, was das halt im Zusammenspiel mit dem Herrn Hoax doch sehr, sehr interessant und lustig macht, denke ich.
Dem Hoax-Papst.
Obwohl er sich für den Podcast eher von seinem Namen Hoaxmaster distanziert und eher als Alexander Waschkau auftritt.
Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass diese Glaubenssache von einem Publikum gehört wird, das nicht so unbedingt direkt was mit dem Namen Hoaxmaster anfangen kann und das dann eher komisch findet, weil das ja ein sehr gegensätzlicher Podcast wird.
Ja, zu dem ich auch glaube, dass das irgendwo, sag ich mal, einen falschen Ausgangspunkt geben würde, weil das würde ja im Prinzip implizieren, dass das ja sowieso alles Quatsch und ein Hoax ist, also dieses Ganze, diese Kirche und so. Und dieser Glaube, diese Religion, dass das alles ein Hoax ist und schon allein deswegen, denke ich, würde drauf verzichtet haben, da von wegen Hoaxmaster und so.
Ja. Was ich schon etwas schade fand, war, also die erste Sendung jetzt, der Pilot quasi, war 50 Minuten lang und sie haben schon angekündigt, dass die folgenden Sendungen nicht so lang sein werden, wahrscheinlich nur halb so lang und das finde ich halt eher ein bisschen schade, weil ich eigentlich ja lieber so abschweifende Langpodcasts mag und.
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Allerdings glaube ich schon, dass viele, sag ich mal, jetzt nicht ganz so, na, ich will es mal Podcast-Suchtis nennen, wie wir halt sind, die dann schon eher lieber kürzere Formate hätten. Das kann ich durchaus verstehen und wenn du halt mehr hören willst, dann hörst du halt zwei Episoden. Das geht ja dann im Prinzip auch.
Ich hoffe auch, dass sie etwas kontroversere Debatten dann in den nächsten Folgen haben, weil die erste Folge war noch sehr kuschelig, würde ich es nennen.
Ja, glaube ich, aber denke ich schon, dass das noch kommt, dass da auch ein bisschen kontroverser diskutiert wird. Also hoffe ich.
Es gibt ja zwischen den zwei Polen sich mit Samtpfötchen anfassen und auf der persönlichen Ebene angreifend sein, noch sehr viel Spielraum, wo man da auch konstruktiv debattieren kann und auch
in dem Moment, wo das auf die Ebene kommt, dass man sich gegenseitig persönlich angreift, ist die Diskussion gelaufen, weil die Diskussion dann im Prinzip eigentlich das Feld, worum sie ging, verlassen hat und im Prinzip dann auf einem persönlichen Level weitergeführt wird und das bringt halt nichts. Nee, aber ich muss auch trotzdem sagen, dass sich bei mir da auch die Hörgewohnheiten doch ein bisschen dahingehend verschoben haben, dass ich jetzt doch ganz gerne auch mal kürzere Formate habe. Also jetzt nicht vom Machen her, aber zumindest vom Hören her, weil ich halt einen Arbeitsweg von ungefähr knapp 20, 25 Minuten habe. Und ich das so cool finde, wenn da ich da irgendwie so eine abgeschlossene Episode hätte.
Ja, und lass mich raten, dadurch schaffst du auch, es auch mal wieder mehr Sendungen zu hören als zuvor.
Ja, genau. Also ich höre da jetzt meistens jetzt irgendwie auf dem Arbeitsweg und das funktioniert für mich ganz gut. Also hin und zurück, also habe ich im Schnitt fast eine Stunde Podcast hören pro Tag.
Ja. Ich habe halt, also ich habe ja in Freiberg habe ich ja meine Schule und da habe ich nachmittags immer so fast eine Stunde Wartezeit auf den Zug und da ich Podcasts in doppelt höre, ist da schon mal 2 Stunden Podcast damit gefüllt.
Das kann ich gar nicht.
Das würde ich auch nicht auf die Dauer können.
Ich höre nur noch in doppelt und doppelt kommt mir schon fast Normalgeschwindigkeit vor. Also wenn ich mal normal höre, dann denke ich immer, kommt mir das irgendwie immer ein bisschen komisch vor mittlerweile, als würden die Leute extrem langsam denken und sprechen und
irgendwann ist der Erik dann mal auf so einem Hörertreffen mit dem Holgi. Holgi, du bist heute so langsam.
Apropos,
Nee, das kann ich schon irgendwie noch trennen. Also wenn wir hier jetzt reden, stört mich das ja auch nicht, dass ihr normal redet.
Apropos Hörertreffen, weißt du was ich neulich erfahren habe? Am 29.12. ist in Hamburg ein Hörertreffen von Huxilla.
Ja.
Und mindestens 2 von uns werden am 29.12. in Hamburg sein.
Okay. Wollen Sie das machen? Haben Sie das schon
gesagt? Das haben Sie noch nicht angekündigt, zusammen mit Methodisch Inkorrekt.
Ja, das wird aber, denke ich mal, auf jeden Fall irgendwo im Dunstkreis vom Kongress stattfinden, weil ich weiß, dass der Hoaxmaster auch letztes Jahr schon auf dem Kongress gewesen ist. Und ich meine, wenn er den jetzt schon vor der Haustür hat, ne?
Ja, also ich fand es schon ziemlich gut, dass ich jetzt, wenn ich jetzt schon mal in Hamburg im Norden weile, dass ich dann auch gleich meine Idole treffen kann. Bei dem Hoaxmaster die Hand schütteln, den Ring küssen. Aber das ist nur mein persönliches Fandom.
Die Hoaxmasterliche Audienz. Ja, wir wollten gerade, du wolltest gerade sagen, wo wir da sind.
Achso, ja, das können wir auch schon ankündigen. Dieses und nächstes Jahr werden die Kulturpessimisten on Tour sein. Das erste Mal wird am 26. bis 30. Dezember in Hamburg auf dem 31C3, dem Chaos Communication Kongress, werden der Big Macintosh und ich zugegen sein. Und wenn aus unserer zahlreichen Hörerschaft uns jemand persönlich kennenlernen möchte, kann er uns währenddessen mal auf Twitter anhauen und dann werden wir uns aus unserer Sänfte herausbegeben und auch mal Hände schütteln.
Und das Fußvolk.
So wie der aktuelle Stand beim Stefan war, so wie ich letztens mitbekommen habe, war es ja wohl irgendwie der aktuelle Stand schon dahin aufgeweicht, dass du gesagt hattest, wenn mich der spontane Drang überkommt, dann komme ich halt doch noch hoch nach Hamburg.
Ja, nee, aber werde ich dieses Jahr einfach nicht schaffen, weil ich brauche die Zeit dann echt mal zum Ausruhen und also es wird dieses Jahr bei mir nichts dafür, aber dann nehme ich die nächste Geschichte, die der Christoph jetzt gerade noch anreisen wollte, nämlich für nächstes Jahr. Da sind wir zwei nämlich auch nochmal unterwegs und vielleicht schaffen wir es ja auch noch dann zu dritt zu sein.
Ja, nämlich vom, oh Gott, wann ist das? 14. bis 16. August 2015, also ist noch ein Weilchen hin. Aber dort wird wieder das Podstock Festival stattfinden und treue Hörer unseres Podcasts wird das schon bekannt vorkommen, denn wir hatten schon mal die Frau Grünkariet hier, die vom Podstock Festival 2014 erzählt hat, in der 4. Folge. Und die hat uns so begeistert, dass wir gesagt haben, ja, da wollen wir auch hin. Und vor kurzem sind die Karten freigeschaltet worden. Also jeder, der noch zu einem günstigen Preis auf das Podstock Festival kommen möchte, unter anderem um uns zu treffen, aber dort wird auch sehr viel.
Nur um uns zu treffen.
Ja, nur um uns zu treffen. wir konnten es leider nicht das Kulturpessimisten-Festival nennen, weil das wäre schon ein bisschen dick aufgetragen. Aber es werden auch so tolle Leute wieder da sein wie das Grundrauschen oder die Quasselstrippen oder wie sie dann heißen. Also es werden ganz viele tolle Podcaster dabei sein. Und auch viele Workshops, also wenn man auch Hörer ist, aber man wissen möchte, wie entsteht dieses magische Stück Audio, was ich jeden Morgen höre, dann kann man dorthin kommen, im Zelt oder für Leute wie uns, die wir den Luxus eines Bettes gewöhnt sind, auch im Seminarhaus, für einen angenehmen Preis, Podstock 2015 14. bis 16. August, glaube ich, also irgendwann Mitte August. Das ist auch schön in den Sommerferien und Semesterferien. Also jeder, der Zeit und Lust hat, kommt zahlreich, ströme zusammen. Huldigt dem Podcasting.
Strömt zusammen und strömt zusammen.
Genau.
Das wird ja dann wahrscheinlich auch so ein Teil davon werden, dass eben da Vorortsendungen produziert werden.
Genau.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also da freue ich mich echt schon drauf.
Wir werden versuchen, auch einen Slot im Sendezentrum zu bekommen, im Kongress. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, wo man sich da wann anmelden muss für sowas. Big Macintosh, du weißt da auch noch nichts, oder?
Nein, ich weiß da auch noch nichts. Da wird es dann noch Infos bestimmt auf der Sendezentrum-Seite geben in naher Zeit.
Genau. Also die erste Sonderpessimisten-Folge, wie ich es jetzt mal nenne, wird das Live-Sendung sein in 2 Wochen. Und dann versuchen wir, die zweite Sonderpessimisten-Folge gleich dran zu hängen, indem wir auf dem Kongress live senden.
Ich würde es ja eher Kulturspecial nennen wollen.
Oder Kulturspecial, das werden wir noch entscheiden.
Genau. Kommen wir dann eigentlich, glaube ich, oder können wir dann, nachdem wir doch jetzt ein ganzes Stück abgeschweift sind, können wir nochmal zurück in den Weltraum gehen?
Natürlich.
Der Christoph hat sich nämlich ein Spiel angeguckt, Kerbal Space Program.
Ah, ja, das ist gut, dass du das erwähnst. Wäre ich jetzt auch, hätte ich fast vergessen. Also, wer sich jetzt denkt, dieses Weltraum, das ist ja ganz schön und gut, aber ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Dem sei hiermit gesagt, er solle sich mal Kerbal Space Program anschauen. Kerbal Space Program ist ein Weltraumsimulator. Also so, wie man sich das vorstellen kann. Man hat ein Weltraumcenter und dort kann man Raketen starten oder Space Planes, Space Shuttle konstruieren. Also wird da nichts vorgegeben. Man kann alles vom ersten Triebwerk bis zur letzten Fallschirm alles selber konstruieren und fliegt dann in den Weltraum. Und Rocket Science, how hard can it be anyway? Also nach dem Modus Trial and Error lässt man dann mehr oder weniger große Raketen explodieren, bis man es dann schafft, eine Rakete in Orbit zu bringen. Wenn man dann ist, stellt man fest, man hat keinen Treibstoff mehr und bleibt auf ewig im Orbit. Also es ist ein sehr gutes Spiel, das befindet sich noch in der Entwicklung. Man kriegt es für 27 Euro bei Steam Early Access oder direkt über die Webseite. Aber für diese 27 Euro bekommt man mittlerweile einiges. Also es gibt ein paar Tutorial-Missionen, die haben so die Tricks dieses Spiels beibringen. Es gibt einen Career-Mode, wo man so Verträge annehmen kann. Also sagen wir hier, die Firma Rocket Max möchte, dass ich dir dieses Triebwerk in 10.000 Meter Höhe bei 300 Meter pro Sekunde teste. Und dann muss man erstmal die Rakete auf diese Höhe, in diese Geschwindigkeit bringen und dann das Triebwerk zünden. Also das ist wirklich erstens sehr, sehr lustig, weil die Astronauten sind kleine grüne Männchen, die Kerbals. Wer so einen Kerbal mal sehen will, mein Twitter-Avatar, den ich zurzeit habe, zeigt einen Kerbal. Das sind kleine grüne Männchen, die in kleinen Raumanzügen, wo der Helm größer ist als der Rest des Körpers, kleinen Raumanzügen durch den Weltraum fliegen und des Öfteren auch mal explodieren beim tragischen Raketenunglück. Und dieses Spiel hat mir geholfen, sehr vieles zu verstehen. Also erstmal, wie so eine Rakete aufgebaut ist, wie die einzelnen Staging-Prozesse funktionieren, also dass man erstmal ein größeres es gibt Unterscheidungen zwischen Solid Rocket Booster, also Feststoff-Raketen und Liquid Fuel, also ganz normal Sauerstoff und irgendein was Entzündliches, was man dann so kennt halt aus der Raketentechnik. Und das baut man halt irgendwie mehr oder weniger dilettantisch zusammen. Und schießt das dann los und es explodiert oder nicht. Das ist auch immer so ein Glücksspiel. Und man kann sehr dilettantisch damit spielen, also irgendwelche komischen Raketen bauen oder das auch sehr, sehr gut machen. Und wenn man jetzt, wie so viele, nicht die Zeit dazu hat, sich mehrere Stunden den Master in Raketentechnik nachzuholen, dem möchte ich jetzt noch was anderes empfehlen, nämlich einen YouTuber, einen Let's Player. Aber kein gewöhnlicher Let's Player. Dieser Let's Player heißt Scott Manley. Der ist Schotte. Und Also das zu einem Schotte, was ihn schon sehr sympathisch macht.
Er heißt Manly.
Ja, er podcastet auf Englisch. Und er hat einen Abschluss in Astronomie und, glaube ich, orbitaler Computertechnik. Also er hat auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, dieses Spiel zu spielen. Und kann das auch sehr gut. Also er weiß sehr viel, also welche Raketen besonders effizient sind, wie man eine Rendezvous im Weltraum macht, also wie man zwei Gegenstände im Orbit so vereint, dass man zum Beispiel einen Astronauten retten kann oder an einer Raumstation docken kann, weil das ist gar nicht so einfach, noch nicht mal in einem simulierten Spiel. Und dort
lernt man. Gar nicht so einfach. Also in Interstellar sah das ziemlich einfach aus.
Ja, du musst, also das funktioniert so. Du bringst deine Rakete in Orbit. Dann schaust du dir, wie viel muss ich jetzt in eine Richtung, quasi für wie viele Sekunden muss ich jetzt meine Rakete zünden, damit ich im gleichen Orbit bin. Okay, dann hast du eine Trajectory, also ein Orbit gewählt, der dich auf einen Kollisionskurs mit dieser Raumstation bringt. Dann denkst du, ist ja alles super. Dann rast du auf diese Raumstation zu und stellst fest, ich bin ja viel schneller. Oh, tschüss Raumstation, jetzt bin ich an dir vorbeigerast. Dann probierst du es nochmal. Jetzt bin ich viel zu langsam, jetzt komme ich gar nicht mehr ran. Also das ist sehr, sehr trickreich und man muss sehr, sehr viele Stunden an Übung und auch an Wissen, ein klein wenig Wissen reinbringen, um das Spiel wirklich gut zu spielen. Also nach dem alten Grundsatz, easy to learn, hard to master, kann man da schon sehr vieles machen. Also man kann eine Mondbasis bauen, kann andere Planeten besuchen und solche Sachen machen. Und Scott Manley hat eine Reihe, die nennt sich Kerbal Space Program Interstellar Quest, wo er eine Reihe von Mods installiert hat. Also ähnlich wie bei Minecraft oder bei so vielen Spielen, die sich in aktiver Entwicklung befinden, gibt es natürlich eine reichhaltige Modder-Szene. Und die haben so interessante Sachen gemacht wie Deadly Reentry, was so viel heißt wie, du kannst jetzt auch in der Atmosphäre verglühen. Oder beziehungsweise deine Kerbals können in der Atmosphäre verglühen. Da musst du auch noch schauen, dass du genügend Hitzeschilde an deine Kapsel packst. Dieser Hauptmod, der heißt Interstellar. Und dort kannst du dich dann deinen Wissenschaftsbaum, also du kannst dich so hoch arbeiten, dass du irgendwann einen Warp-Drive bekommst. Also das funktioniert so. Du sammelst immer Wissenschaftspunkte. Ja.
Dazu muss man ja vielleicht noch zu dem Scott Manley sagen, er hat ja eine Mission.
Ah ja. Er möchte Warp Drive haben.
Nee, da wollte er irgendwie. Da wollte einen Warp Drive bauen, ne?
Also er hat gesagt, ich habe jetzt mir eine Reihe von Mods installiert. Also Interstellar ist ein sehr beliebter Mod, der dir halt mehr Wissenschaft gibt, also Warp Drive und dann kannst du irgendwie. Also Das Ziel des Spiels ist, Science-Punkte zu ernten. Und die bekommst du einfach durch Sachen, zum Beispiel, du fliegst über irgendein Biom. Also diese Planeten haben verschiedene Regionen, kann man sozusagen sagen. Also es gibt der Hauptplanet, also was bei uns die Erde ist, ist in diesem Spiel Kerbine. Und dort kannst du ein Crew-Report, also die Mannschaft schreibt so auf, was beobachtet sie über der Küste, was beobachtet sie über der Wüste und dann bekommst du Wissenschaftspunkte, aber halt eben nur einmal, weil dann hast du das ja schon erforscht. Und dann musst du halt sagen, okay, jetzt muss ich mal in den Orbit. Was beobachtet die Crew im Orbit? Was beobachtet die Crew, wenn sie im Orbit um den Mond ist? Und dann musst du halt immer weiter den Weltraum erforschen, also so wie in der richtigen Wissenschaft. Immer mehr erforschen, bekommst immer mehr Wissenschaftspunkte dafür und für diese Wissenschaftspunkte kannst du dir halt mehr Technik kaufen. Ist ja logisch, also funktioniert so wie bei der richtigen Raumfahrt. Und irgendwann hast du so viel erforscht, dass du dir einen Warp Drive an dein Schiff packen kannst.
Cool. Mhm.
Ja, also ich habe sehr viel verstanden. Ich habe gelernt zum Beispiel, dass wie Space Shuttle starten, also am Anfang haben wir einen Space Shuttle Start gehört. Und zum Beispiel habe ich gelernt, dass Space Shuttles immer auf dem Rücken in den Weltraum fliegen, weil die haben ja diesen großen orangen Tank am Bauch und dadurch ist das ja asymmetrisch und bei der Raumfahrt muss immer alles symmetrisch sein, weil du ja unten einen Antrieb hast, der ja nach oben zeigt und wenn da irgendwas an der Seite zu viel wiegt, dann kippst du einfach zur Seite weg, wenn du hochfliegst. Und deswegen können sich diese am Space Shuttle, diese Engines, also diese Antriebe können sich kippen. Also die kannst du um maximal 10 Grad in alle Richtungen bewegen, so dass die quasi wie so Flugfedern von so einer Ente, können in alle Richtungen zeigen und so den Antrieb steuern, damit das Space Shuttle nicht nach vorne überkippt, wenn der dicke Tank vorne klebt.
Das sieht man, glaube ich, also du wirst da sicher das Video sicher in den Shownotes verlinkt haben.
Genau.
Das kann man sich wirklich mal angucken, weil da sieht man das auch relativ gut, wie extrem sich diese Düsen, diese Steuerdüsen am Space Shuttle bewegen lassen. Das ist so in der Sequenz kurz bevor das Ding losgeht. Da sieht man das nochmal, da werden die nochmal kurz getestet und nochmal kurz in alle möglichen Richtungen verschoben oder verdreht oder bewegt halt. Ja.
Genau, da sieht man das nochmal sehr schön. Und ich spiele eigentlich gar nicht so viel Kerbal Space Program, weil ich damit beschäftigt bin, die Videos von Scott Manley zu schauen. weil er dann auch so Sachen erklärt, also so, ja, ich habe jetzt mal hier so eine Rakete gebaut und die entspricht dem Design von der Saturn V, womit die Apollo-Astronauten in den Weltraum geflogen sind. Oder ich habe jetzt das erste Flyby-Manöver am Mond, also ich fliege mit einer unbemannten Sonde am Mond vorbei und das war zum Beispiel, das waren ja die ersten, die erste Sonde, die auf dem Mond gelandet ist, also ohne Astronauten, war ja eine sowjetische Sonde. Und die hat dort auch Fotos gemacht und die Technik, womit die Fotos von der Sonde zu der Erde zurückvermittelt wurden, war die gleiche Technik, die damals Zeitungen benutzt haben, womit ihr die Fotografen quasi per Funk die Fotos an die Zeitungszentrale schicken konnten. Und dann hat die sowjetische Sonde quasi auf die Erde gefunkt. Und bevor die Sowjets noch die Bilder entschlüsseln konnten, hatte ein britisches Observatorium diese Signale auch empfangen, hat die erkannt, hat einen Zeitungsverleger angerufen, komm mal her mit deiner Technik, wir entschlüsseln jetzt dieses Bild. Und das erste Foto vom Mond von einer sowjetischen Sonde hat eine britische Zeitung veröffentlicht.
Das wäre heute völlig undenkbar, so von wegen, da gibt es dann so direkt die ersten großen Klagen von wegen, ja, irgendwelche Urheberrechte und bla.
Ja. Also man lernt auch sehr viel Raumfahrtsgeschichte und orbitaler Mechanik, also wie Planeten funktionieren. Und er hat auch ein Video zu Rosetta gemacht. Und das ist schon fast schon gruselig, weil er hat es am Montag gemacht, also 2 Tage vor der Landung. Aber was ist dort passiert bei seiner Mission? Die Sonde hat nicht richtig funktioniert. Also er hatte auch eine Düse am Kopf, die hat nicht gezündet. Und seine Klammer hat auch nicht gegriffen und ist auch 2-mal abgeprallt vom Kometen, bevor er aufgeschlagen ist. Also genauso wie später die Sonne in Wirklichkeit. Das war schon sehr gruselig, dass er das quasi auch so sehend so vorausgesehen hat. Und er findet auch immer.
Hat er das wirklich früher gemacht?
Ja, also er hat das Video am Montag hochgeladen und am Mittwoch ist die Sonne erst gelandet.
Okay, also mein Skeptizismus würde nämlich sonst einige Sachen fragwürdig sehen.
Nein, das kann man ja sehen,
wann zurückdatieren und er kann das ja auch planen, dass das so passiert, wie es passiert ist.
Er wusste das ja gar nicht. Das hat er auch gar nicht irgendwie so herausgestellt, sondern das hat man in den Kommentaren bemerkt. Also, ja.
Aha. Ja, aber spricht er eigentlich für das Spiel? Das ist ja dann wirklich scheinbar relativ
realitätsnah ist. Es gibt dann immer Software-Glitches, weil das ist ja noch keine fertig entwickelte Software, dieses Kerbal Space Programm. Und er findet dann immer so kleine lustige Hintergrundgeschichten, so, ah, jetzt funktioniert das nicht. Ah, das waren bestimmt die Aliens. Und er hat auch einen Kerbal, der heißt Sean. Und dann spricht er immer wie Sean Connery. Und Kerbal Sean hat immer eine Geheimmission. Also er hat zum Beispiel mal das geschafft. Also Shaw war der erste Kerbal auf dem Mond und dann hatte er nicht mehr genug Antrieb, um vom Mond zurückzukommen. Aber weil er so geheime Daten auf seiner Kapsel hatte, musste die Kapsel mitgerettet worden. Was hat er gemacht? Er hat ein Dreizack-Raumschiff gebaut. Das kann man sich so vorstellen, ihr kennt doch den Turm aus Herr der Ringe 2, Minas Tirith. Mhm. Mit diesen 4 Spitzen. Mhm. Sowas hat er vorne an sein Raumschiff gepackt. Hat Sean mit seinem Raumschiff noch so weit in Orbit geflogen, wie es ging, und hat dann mit dieser Spitze Sean gepackt und quasi aus dem Orbit geschubst.
Ja, ich meine, Moonraker lässt grüßen.
Ja, also das sind auch richtig spannende Geschichten. Und wenn man dann anfängt, Glücksgefühle zu entwickeln, weil der Space Shuttle-Landung so schön war, dann ist man richtig vom Weltraumfieber gepackt. Das war mein Beitrag zu Kerbal Space Program.
Ich dachte, der Angbo hätte das auch schon angefangen.
Nee, ich habe tatsächlich auch bloß angefangen, mal mir die Videos von Scott Manley anzugucken, weil ich da einfach, weil ich weiß, dass das Spiel relativ zeitraubend ist. Eventuell werde ich das mal der Weihnachtszeit angehen, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe.
Aber dann empfehle ich dir, Ferrum Aerospace und Interstellar zu installieren. Also Ferrum Aerospace gibt dir Deadly Reentry, aber generell realistische Aerodynamik. Also dann kannst du mit Flugzeugen richtig gleiten und solche Sachen.
Cool.
Und Interstellar, dann musst du halt irgendwie Antimaterie gewinnen und irgendwelche Magnetoden, Ionen. Und ich habe jetzt auch gelernt, wie ein Ionenantrieb richtig funktioniert. Ich hatte ja gesagt, als ich damals eine Martian vorgestellt habe, das wären irgendwelche Argon-Ionen, die dort ausgestoßen wurden. Und da habt ihr gleich gesagt, das kann nicht sein, weil Argon keine Ionen hat. Und ihr hattet natürlich recht, das funktioniert nämlich so, es ist Xenon, also doch ein Edelgas, aber ein anderes. Das wird ionisiert, also dem wird irgendwelche Elektronen weggenommen, dass es eine Ladung hat. Dann wird es an einem Elektromagneten vorbeigeschickt. Und dadurch, dass es so schnell an diesem Elektromagneten vorbeiflitzt, hat es einen gewissen Impuls und wird dann ausgestoßen. Also dadurch, dass diese Xenon-Ionen oder es können auch Quecksilbertröpfchen genommen werden, dass die ionisiert werden und dann von den Magneten angezogen werden, wird das Raumschiff quasi fortbewegt. Und der Vorteil von solchen Ionenantrieben ist halt nicht, dass sie eine besonders starke Beschleunigung haben, aber sehr, sehr schnell werden. Also im Gegensatz zu einer richtigen oder einer konventionellen Rakete, die ja eigentlich eine kontrollierte Explosion ist, also sehr schnell abbrennt, aber dafür sehr viel Wumms hat, kann ein Ionenantrieb über sehr lange Zeit beschleunigt er sehr langsam, aber kann der für größere Geschwindigkeiten reichen als so ein ganz normaler Raketenantrieb.
Ja, weil du hast ja dann in diesem Weltraum hast du ja dann
genügend Ionen.
Das und vor allem hast du eben auch Schwerelosigkeit, das heißt, du musst ja jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie ein Gravitationsfeld von irgendeinem Planeten überwinden und das ist ja eigentlich das, was so einen Raketenstart eigentlich so extrem schwierig macht, weil ja, das ist eben das Ding mit der Gravitation und dass Sachen, die hochfliegen und keine Energie mehr haben, dann runterfallen.
Ja, das lernst du bei Kerbal Space Program sehr schnell, dass Dinge wieder runterfallen. Oder dass Dinge, wenn du irgendwie 10 Raketen aufeinander stapelst, dass sie dann in der Luft auseinanderbrechen, weil die nicht stabil sind.
Sag mal, Christopher, bei dem Interstellar-Mod kann man dann auch quasi so Wurmlöcher explorieren und sich in schwarze Löcher schleudern lassen. Und
dann der Interstellar-Mod, den gab es vor dem Film.
Okay.
Also der bedeutet einfach, dass du jetzt auch Interstellar reisen kannst. Also nicht nur interplanetar, was ja mit Raketenantrieben, wenn auch über großen Zeitraum möglich ist, sondern auch zwischen Sternen.
Also Sonnensysteme.
Genau.
Aber obwohl es auch gibt's in dem Spiel dann überhaupt sowas wie Wurmlöcher, weil das würde es ja um einiges einfacher machen zu reisen.
Das kannst du bestimmt reinmodden, also da kannst du dir alles reinmodden, was du dir vorstellen kannst, aber aus dem Stock-Kerbal-Space-Programm gibt es das nicht.
Okay.
Ja, eigentlich schade, dass es da keine schwarzen Löcher gibt.
Ach, das kann auch viel passieren, also sind wir noch nicht fertig mit der Entwicklung.
Ich hatte mal irgendwann so ein, wie hieß denn das Programm?
Ach so, was ich noch sagen wollte, Kerbal Space Program ist zurzeit, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 40% reduziert.
Steam irgendwas Sale wieder, ne?
Nee, es war irgendwie Black Friday auf der Seite selbst.
Ah, okay.
Also 40% ist schon eine Menge bei 27 Euro. Ja. Aber könnt ihr mal reinschauen, das ist immer wieder beim Humble Store oder bei Steam immer wieder reduziert. Ja.
Okay. Ich hatte da mal noch irgendwann so ein lustiges Sandbox-Spiel gehabt, mit dem man auch irgendwie Sonnensysteme und sowas.
Du meinst Sandbox Universe?
Ja, genau.
Ja, das hat Scott Manley auch vorgestellt. Es gibt nämlich schon Sandbox Universe 2.
Okay.
Das um einiges besser sein soll. Also hat er gesagt, mit seinen physikalischen Kenntnissen soll sehr viel realistischer sein.
Ja, wobei das selbst das Alter, das Einser war halt schon teilweise echt extrem interessant. Du hast halt irgendwie die Masse von irgendwie einer Sonne oder sowas um wirklich bloß ein paar Prozentpunkte erhöht oder dezimiert. Und das war halt krass, was das halt direkt für einen Einfluss auf die Sonnensysteme hatte. Es sind halt teilweise einfach Planeten irgendwo ins Nirvana geschossen sind, weil sie an die Sonne, von der Sonne dann extremer angezogen worden sind und dann halt eben so ein Flyby Manöver gemacht haben und dann halt irgendwie so rauskatapultiert worden sind und es ist auch.
Aber was du jetzt bei Sandbox Universe 2 machen kannst, du kannst auch die Atmosphäre oder das Wetter von Planeten verändern.
Okay.
Also du kannst zum Beispiel bei der Erde einfach mal das CO2 erhöhen und dann siehst du, wie die Erde erst dunkel wird. Oder wenn du, wie auch hier bei Kerbal Space Program, sehen die Explosionen hier sehr, sehr schön aus. Mhm. Wenn du zum Beispiel den Mond auf die Erde krachen lässt, dann explodiert der Mond sehr, sehr schön. Also man sieht richtig die brennenden Brocken wegsprühen und man sieht, wie sofort die ganzen Ozeane verdampfen. Schön. Aber was man bei Sandbox Universe 2 jetzt auch machen kann, ist dir zum Beispiel solche astronomischen Diagramme sehr plastisch darstellen lassen. Also es gibt ja diese Herzsprung Russells Skala, die Masse und Helligkeit von Sonnen vergleicht. Hatte auch Florian Freistetter mal in einem Podcast, in seinem Sternengeschichten-Podcast erklärt. Also umso heller ein Stern wird, umso mehr Masse hat er. Mhm. Da gibt es noch so ein paar Ausreißer wie Sirius B, der sehr schwer ist, aber nicht sehr stark leuchtet. Und man kann die quasi diese Sterne anordnen lassen, aber das sind halt richtig 3D und dann kannst du so drehen und reinzoomen und rauszoomen. Also gerade für den Schulunterricht stelle ich mir das sehr, sehr gut vor.
Ja, ne? Und da können wir jetzt noch so ganz kurzfristig noch diese Hamburger Schulen einwerfen.
Oh, nee. Ich will es nicht wissen.
Das ist wirklich wieder Facepalm par excellence. Also es gab halt so ein Modellprojekt, wo halt Schulen mit Tablets und Notebooks ausgestattet werden sollten. Und was ja jetzt prinzipiell erstmal eine wirklich gute Idee ist, weil ich meine, das ist halt irgendwo die Zukunft und warum soll man das nicht auch zum Lernen einsetzen? Jetzt ist aber irgend so ein Hamburger Lokalpolitiker auf die Idee gekommen, dass diese WLAN-Strahlung ja total schädlich ist.
Ja, und dann hat sich Manfred Spitzer wieder aus seinem Loch vorgewagt. Dieser Typ, der digitale Demenz predigt und behauptet, dass die Kinder alle ADHS bekommen könnten von WLAN.
Ah, okay.
Irgendwie so Schwachsinn mit hochprojizierter Mikrowellenstrahlung.
Naja, das ist total riesengroßer Bullshit. Wo du halt wirklich so denkst, so, yay, endlich, weißt du, Schulen sind so im 21. Jahrhundert endlich mal angekommen und es gibt ein paar Schulen, die das halt wirklich mal versuchen.
Ja,
und
deutsche Schulen
vor allem. Vor allem deutsche Schulen. Ich meine, irgendwo in Amerika ist das, vor allem ist es halt einfach mal totaler Schwachsinn, weil ich meine, die Kiddies haben wahrscheinlich alle, oder sag ich mal zum Großteil, irgendwelche Smartphones in der Tasche. Und die Smartphones können per se sowieso schon WLAN suchen.
Alle verbieten.
Ja, genau.
Nee, also deutsche Schulen, die hinken ja schon etwas zurück. Also wenn man halt mal Richtung Norden schaut, irgendwie Schweden, ja, Dänemark, die fangen ja viel später an, weil die erkannt haben, dass 7.30 Uhr keine Zeit ist, wo man Schüler irgendwie mit Wissen vollstopfen kann.
Das hätte ich denen schon lange sagen können, schon aus eigener Erfahrung.
Ja, Schulzeit. Und die sind wahrscheinlich auch schon viel weiter mit Technik, also ich weiß es nicht, aber ja. Ich würde es denen zutrauen.
Ja, ich würde ja, wenn das nicht bloß Real Life wäre, da die Pre-Show von der letzten Quasselstrippen empfehlen. Die nachzuhören, aber die war ja leider blow live und das gibt's ja nicht im Real Life.
Wieso, was war da?
Kannst da hat sich der Herr Martinsen mal wieder über das Schulsystem ausgelassen und es ging um Sportunterricht und Musikunterricht und das Musikunterricht ja nur Klassik unterrichtet und die anderen Epochen quasi komplett auslässt.
Also ich hatte schon, ich hatte Jazz und ich hatte Beatles und Rolling Stones.
Ja, also da muss ich auch alles. Das muss ich echt sagen, also dann muss ich da echt große Kudos an meinen Musiklehrer geben, weil der hat es auch immer so gemacht, in jeder Musikstunde konnte ein Schüler, also der wurde halt vorher ausgesucht, konnte Musik mitbringen, was er halt gerade so gehört hat und das wurde angehört und dann eben entsprechend ein bisschen auseinandergenommen und der hat sich da auch wirklich auf sehr, sehr aktiv auf moderne Musik halt entsprechend eingelassen. Da lief halt mal Hip-Hop, da lief halt mal irgendwelches Hardcore-Techno-Geschranze, dann gab's halt wieder mal Metal und ja.
Okay, da hattet ihr wohl modernere Lehrer.
Naja, also sowas bei mir jetzt nicht. Wir hatten auch schon sehr viel Klassik. Das lag auch daran, dass unser Musiklehrer Organist war und dann wir hatten ja auch eine riesige Kirchenorgel in Reichweite und da sind wir auch mal reingeklettert, das war schon interessant. Aber wir haben auch, ich kann mich daran erinnern, dass wir mal Rolling Stones hatten und viel Jazz. Mhm. Also das war durchaus, aber damals habe ich Musikunterricht eh nicht so, fand ich eh nicht so interessant.
Wie war das bei euch mit dem Gesang in Musik? Musstet ihr singen auf Note?
Ja, ja, klar.
Nee, also, nee, singen nicht, nur irgendwelche Trommeln schlagen.
Und Namen tanzen? Warte mal, auf was für eine Schule warst du nochmal?
Nein, wir mussten keine Namen tanzen, aber für mich als hoffnungsloser Fall, ich durfte dann mal irgendwie ein Tambourin in die Hand nehmen.
Okay. Ja. Ja, nee, also wir mussten, bei uns gehört das halt dazu, dass wir eben auch auf Zensur vorsingen mussten. Bis auf einen Schüler, den wir dabei hatten, der sich dann sogar, der dann ein ärztliches Attest hatte, was ihm bescheinigte, dass er halt aufgrund irgendeinem Ding mit den Stimmbändern keine Melodien singen kann.
Ha.
Ja, so Leute gibt es ja wirklich, die nicht singen könnten einfach und die lernen es auch nicht. Die können es auch nicht lernen. Ja, und um dieses Thema ging es halt so ein bisschen in der Pre-Show und auch um Sportunterricht und dass die Sportlehrer ja immer noch mit dem veralteten Modell häufig da rumstehen und mit der Trillerpfeife alle anblicken und.
Nee, also ich muss sagen, mein Sportlehrer, der war zwar ehemaliger Bundeswehrausbilder, das hat man auch angemerkt, aber der hat auch gesagt, also ihm geht es nicht um Leistung, sondern wer sich anstrengt, den gibt er schon mal keine 5. Also.
Ja. Okay.
Fand ich nicht so schlimm, aber ja, Sport- und Musikunterricht, das ist alles doch ausbaufähig an deutschen Schulen, da hat er recht. Der haben wir
nicht
so oft.
Generell überhaupt das System hier auf sportliche, zum Beispiel, wenn du weit springst, auf eine bestimmte Weite eine bestimmte Note zu geben. Das ist ja dann wirklich nichts anderes als Wettkampf mehr.
Ja, natürlich. Also das soll im Endeffekt soll ja deine Leistung bewertet werden. Du brauchst irgendwo einen Maßstab, um die Leistung zu bewerten. Und das läuft halt über eine Zensur. Natürlich ist nicht jeder gleich sportlich und natürlich, ich meine, ich bin da teilweise selber ein großer Bewegungslegastheniker und ja, freilich, also es ist halt nicht schön, aber eben das soll ja bewertet werden auf irgendeinem Maßstab und das machst du eben über die Note. Also.
Die Frau Kariert hat in dem Zusammenhang auch das Problem angesprochen, dass das wahrscheinlich viele Leute vom Sporttreiben extrem abschrecken könnte.
Ja.
Mit dem, ja, Noten und wenn du schlecht bist, dann kriegst du halt eine schlechte Note und was du nicht kannst, dann machst du dann halt auch irgendwann nicht mehr.
Ja,
und von daher müsste Sportunterricht halt anders funktionieren und anders aufgebaut sein. Um den Leuten wirklich Spaß daran zu vermitteln. Und hier, ja, das ist doch in gewisser Weise wichtig.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, meine, ich sehe ja selber, dass ich jetzt, oder ich merke jetzt selber, dass ich eigentlich auch mal mehr Sport treiben müsste und aber eigentlich nicht wirklich Lust drauf habe. Aber ja, es würde mir wahrscheinlich doch schon sehr viel oder ziemlich gut tun, wenn ich da mal was machen würde. Und ich muss das jetzt demnächst echt mal angehen. Dann ich meine, hey, wenn sogar Holgi jetzt joggen geht.
Ja, hell has frozen over.
Ja, das hat's aber ja schon letztes Jahr im Dezember, als Holgi auf dem Kongress war.
Stimmt.
Was war da?
Normalerweise ist es eigentlich so, dass Holgi nie auf den Kongress gefahren ist, weil ich glaube, seine Mutter irgendwie Geburtstag hat in der Zeit.
Ich glaube, er hat in NSFW auch schon mal gesagt, ja, bevor ich auf den Kongress fahre, da friert die Hölle zu.
Ja.
Und jetzt dann war einmal.
Und dann war er halt auf dem Kongress. Und fand's cool.
Mhm.
Ich freue mich auch schon. Kongress, kann man auch eine Werbung für ein Tool machen, das nennt sich Halfnarp. Das klingt wie ein Wikinger.
Halfnarp der Weise.
Ja, Halfnarp der Weise ist ein Tool, wo jetzt schon mal alle Vorträge oder so insofern bekannt Vorträge und Events veröffentlicht wurde. Ich werde den genauen Link wie immer in die Shownotes packen, wo man einträgt, was einem gefällt. Und damit wollen sie verhindern, dass irgendwie zwei Sachen, die vielen Leuten gefallen, zur gleichen Zeit stattfinden. Damit man die Kollisionen an Events möglichst so legt, dass da die Überschneidungen gering sind. Mhm, also jeder kann sich da das anschauen. Da sind also alle Vorträge drin. Es kann sich noch was ändern, wenn irgendwelche vortragenden Absagen oder noch Zusagen. Das ist noch nicht alles sicher, aber insofern es sicher ist, kann man das sich anklicken. Das gefällt mir, das gefällt mir. Dann submittet man das und dann versuchen sie das so zu legen, dass also so, wenn jetzt irgendwie, sagen wir mal, das Eröffnungsevent und der Jahresrückblick, also die werden wahrscheinlich nicht zusammenfallen, aber wenn die jetzt vielen Leuten gefallen würden, dass die jetzt nicht zusammengelegt werden.
Ich sag mal so, also der Eröffnung und der Fnord-Jahresrückblick werden sehr, sehr sicher nicht auf dasselbe Datum
oder auf dasselbe Zeitfall. Ja, das war ein Beispiel, um zu verdeutlichen, wie das funktioniert.
Weil der Fnord-Jahresrückblick ja jetzt schon seit ein paar Jahren immer so der letzte Slot ist.
Ja, da werde ich auch sicherlich hingehen.
Auf nee, der Fnord-Jahresrückblick ist, glaube ich, nicht der letzte Slot, oder?
Das ist
Security Nightmares sind ja vorletzte Slot meistens.
Das Hacker Jeopardy läuft, glaube ich, als letztes, oder?
Nee, das Hacker Jeopardy läuft, glaube ich, auch am ersten oder zweiten Tag so als abends letzten Slot, ja, aber nicht als letzten Slot der
Veranstaltung. Aber den ganz letzten Slot hatte ich eigentlich gedacht, hat immer Fefe Fnord-Jahresrückblick, dachte ich eigentlich.
Letztes Jahr war der relativ am Anfang. Ich glaube, der war am ersten Tag abends. Und am zweiten Tag dann CCC-Jahresrückblick mit dabei. Und am vierten Tag war dann, ja, ich glaube wirklich als vorletztes Ron und Frank mit Security Nightmares und dann Abschlussveranstaltung.
Ist Konstanze Kurz eigentlich nicht mehr Pressesprecherin?
Ich weiß es nicht.
Weil die war jetzt nicht eingetragen als Sprecherin beim CCC-Jahresrückblick.
Okay. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, fände ich aber schade.
Dafür ist aber der Linus mit als Sprecher eingetragen.
Ja, der war ja sonst auch immer dabei.
Echt?
Ja, dachte ich.
Aber es wird wahrscheinlich, es wird keine Seidenstraße geben, oder? Diese Flaschenpost.
Ich weiß es nicht. Also letztes Jahr hieß es ja schon, dass das wieder anstatt kommen soll. Also
nee, letztes Jahr hieß es doch, sie wird es dich nochmal machen. Aber das erste Mal dieses Jahr, dass der komplette CCH benutzt wird.
Okay.
Krass.
Also ich fände es ein bisschen komisch, wenn sie es nicht nochmal gleich an den Start bringen würden.
Ja, wobei das war ja eigentlich, Seitenstraße war ja als eine Art Kunstprojekt gedacht. Also von daher, warum das noch ein zweites Mal machen? Sie haben es
also ja schon... laut Freakshow soll es auch auf dem Camp kommen.
Ja, auf dem Camp. Wer will denn zum Camp?
Also die allwissende Müllhalde behauptet jetzt nichts anderes, als dass Frau Kurz Pressesprecherin oder Sprecherin vom CCC ist. Also.
Vielleicht musst du wieder ein Interview für Thilo Jung geben.
Ja, ja.
Okay, wollen wir dann mal das nächste... Den nächsten planmäßige Thema starten.
Also wir hätten ja jetzt immer noch ein bisschen Weltraum übrig, ne?
Ach so, ja, das sind aber nur so
wir
ganz kleine Sachen.
Wir haben noch Weltraum übrig.
Ach, ich habe noch einen Rest Weltraum schnell, bevor es schlecht wird. Ich habe einen Gizmodo-Artikel gesehen, wo einer der berühmtesten Weltraumzeichner gefeatured wurde. Also es gibt einen Typen irgendwie, der ganz tolle Gemälde von Raketen und Weltraum macht. Das kann man sich mal anschauen. Link ist in den Shownotes. Das kennt man bestimmt aus so Was-ist-was-Büchern oder Schulbüchern, wenn dann so mal so schematische Zeichnungen von irgendwie Weltraumprogrammen ist. Also ist ganz lustig. Also kann man sich mal anschauen. Und das Zweite ist, ich habe mir mal den Wikipedia-Artikel zur ISS durchgelesen. Und da wurde erzählt, dass nächstes Jahr das erste Mal ist, dass zwei Astronauten ein Jahr lang auf der ISS verweilen werden. Also jetzt ist es so, dass eine Mission über 6 Monate geht. Aber die nächsten zwei, die auf die ISS fliegen, werden ein Jahr lang dort sein.
Hm?
Was bedeutet, dass wenn die Frau Cristoforetti wieder runtergeht, dass er dann ein Platz frei ist, weil da ja nur zwei runterfliegen.
Ja, das aktuelle Team ist ja während der letzten Zeit auch hoch.
Genau.
Soweit ich das mitbekommen habe und worüber wir ja schon über das Plakat geredet hatten.
Genau, 42. Von Panic. Und dann wird es das erste Mal in der Geschichte der ISS einen Touristen auf der ISS geben. Ich werde das gerade mal... Ah, wo habe ich es denn jetzt? Ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall wird eine Sopranistin, hat sehr viel Geld und wird dieses Geld dafür ausgeben, dass sie 10 Tage lang zur ISS fliegen darf. Da wird noch ein zweiter Astronaut dabei sein, der wird irgendwie nur so einen Kurzaufenthalt machen, auch 10 Tage, und die beiden werden dann nach 10 Tagen wieder runterfliegen. Und dieser Aufenthalt von der ISS, was ich das eigentlich bemerkenswert finde, dass man mal so einen Preis hat, kostet $52 Millionen.
Das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Also das ist jetzt mal nicht eben aus der Portokasse zu bezahlen, wobei ich meine, das ist schon cool, ne? Und dann sagen kannst du, hey.
Also 10 Tage ISS würde ich auch machen.
Und wo warst du dieses Jahr im Urlaub? Ah ja, ich war halt mal im Weltraum.
10 Tage, Geld
schon. In your face.
Ja. Also ich werde es nochmal verlinken, aber es fand ich interessanten Fakt, dass wir 2015 eine Touristin auf der ISS haben, was auch ein bisschen das Licht auf die Zukunft der Raumfahrt werfen wird.
Wobei hat es nicht von irgendeiner Ami-Boyband so ein Typ schon mal versucht gehabt, da irgendwie in einem Space Shuttle mitzufliegen? Da kommst du auch mal was. Irgendwie, ja. der konnte, oder bei den Russen irgendwie mitzufliegen, der konnte dann aber im Endeffekt nicht mehr bezahlen, weil er dann pleite war.
Das Lustige ist, das hat mir ausgerechnet, es wäre günstiger, also Space Shuttle ist das teuerste Flugobjekt, was es je in der Geschichte der Menschheit gab. Und es wäre günstiger gewesen, den Tank der Space Shuttles einfach mit 100-Dollar-Noten zu füllen. Und man wäre immer noch günstiger weggekommen als die eigentliche Space Shuttle-Mission.
Ja, okay. Weil es halt trotzdem fucking Science ist und deswegen cool.
Ja,
also,
ja.
Und sie wäre immer noch cooler, als irgendwie einen großen Haufen 100-Dollar-Noten zu verbrennen.
Aber ja, finde ich, also Space Shuttles ist auch, wenn man sich das Video vom Anfang mal anschaut, mit Video, das ist schon was Beeindruckendes. Also es gibt auch ein Video, also da wird ja alles wiederverwendet. Also diese Solid Rocket Booster, die werden ja wieder aus dem Pazifik geborgen. Und davon gibt es auch ein Video. Es gibt ja diese zwei Schiffe, die NASA hat zwei Schiffe, was ich ja schon an sich sehr lustig finde. Und mit diesen zwei Schiffen holen sie dann haben sie dieses Solid Rocket Booster wieder aus dem Wasser geholt, was auch schon an sich eine sehr beeindruckende Mission ist, wenn da so ein riesiger Tank im Ozean schwimmt.
Ja, also da gibt's, also ich habe da auch irgendwann mal eine Doku drüber gesehen gehabt, wie die halt solche Booster dann quasi so aus dem Meer wieder rausfischen und so, das ist schon echt krass.
Ja, das ist sehr schön. Also die NASA macht auch auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal sehr schöne Videos.
Und ich muss auch echt sagen, gut, NASA macht dahingehend überhaupt im Internet und mit offenen Daten und so sehr, sehr extrem viel
cooles Zeug. Ja.
Weil der ganze Kram, alles, was die an so Daten und so haben, läuft da alles unter Public Domain. Das heißt, du kannst dir das alles angucken. Du kannst dir da 3D-Modelle von Sonden, Space Shuttle, weißt du, Teufel
nicht. Die haben ein 3D-Modell von Rosetta, Philae und Churyumov-Gerasimenko veröffentlicht, dass du das in deinem persönlichen 3D-Drucker ausdrucken kannst.
Ja. Also die machen mit 3D-Modellen sowieso schon eine ganze Weile relativ viel.
Das haben die ja damals irgendwie, alles, was von der Regierung finanziert wird, muss öffentlich sein, was die Deutschen irgendwie nicht hinkriegen. Zum Beispiel sind auch die ganzen Wetterdaten von der USA öffentlich zugänglich.
Was ich ja zum Beispiel so eine sehr interessante Space-Theorie finde, ist ja, dass wenn das All unendlich ist, dann wird ja jede Wahrscheinlichkeit höher. Und dann wird auch jede Wahrscheinlichkeit unendlich. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit...
Hey, daraus können wir einen Antrieb
bauen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass irgendwo in einer blauen Telefonzelle
ein
Außerirdischer rumschwebt, die innen größer ist als außen.
Ja. Oder wir bauen damit eben einen Antrieb, ne? Den
Unwahrscheinlichkeitsdrive.
Genau. Den endlichen Wahrscheinlichkeitsdrive und den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb. Jo. Würde ich sagen, genug Weltraum für heute, oder?
Genug. Ja, nö. Wir haben ja noch ein bisschen Weltraum.
In den Trailern.
Ja, stimmt ja. Richtig.
Die sind nicht die Trailer, die ihr sucht.
Ja, welchen machen wir zuerst? Ich glaube, den, auf den wir alle warten. Also wir machen jetzt wieder unser beliebtes Trailer-Segment, wo wir Live-Trailer schauen und uns darüber auslassen. Der erste Trailer wird, das bestimme ich jetzt einfach mal als Chef dieses Podcasts. Keine Demokratie hier. Iron Sky 2 sein.
Eigentlich müsste das ja dann wenigstens der Moderator bestimmen. Richtig. Du bist ja heute nicht mal Moderator.
Ja, dafür bin ich Chef. Irgendjemand muss das.
You have no power here. Ich suche aber gerade den Trailer von Iron Sky 2 gerade noch raus.
Der ist im Chat. Muss ich
Der ist. Oh, hast du den schon rein?
Ja, Moment. Etwas weiter.
Ich bin verwirrt. Aber das kommt häufiger vor. Hm.
Das mit diesem Vorrendern lassen funktioniert auch immer wieder super.
Nee, ich habe bei mir hat's geklappt.
Nicht.
Also bei mir und Chrome absolut kein Problem. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ist das ja. Kannst du mir bitte kurz den Link nochmal geben?
Warte, ich habe. Hast du ihn? Ja, das ist live, das ist real. So funktionieren Menschen.
Genau. Einmal mit Profis und so, ne?
Ja. Also zum Glück haben wir nur einen Hörer, der das dann belegen kann. Und wer glaubt schon einem alten, tätrigen OP?
Das war gemein.
OP-Wahn.
Da hast du dich jetzt aber selber reingeritten. Du sagst ja immer, du schneidest nichts raus. Und
ja, wenn du schneidest jetzt auch raus, dann kann mir niemand beweisen, dass ich was rausschneide.
Mhm.
So. Ich reiß einfach in der Zeit zurück.
Also bei mir ist jetzt, glaube ich, der Trailer einigermaßen gut geladen. Das heißt, von mir aus können wir los. Also der Trailer zu Iron Sky 2, worauf ich echt warte. In 3, 2, 1. Übrigens, sehr schöne Musik, finde ich.
Ja. Also das sieht man schon, haben sie schon mal viel CGI reingesteckt.
Ja. Wobei sie da ja schon beim ersten relativ viel gemacht hatten. Ja. Teilweise auch aus der Verlegenheit, weil sie eben Sachen in CGI machen mussten, weil sie sich halt die echten Sets nicht leisten konnten.
Oh.
Antarktis. Wo das wohl sein kann. Irgendwas mit Schwabenland.
Mhm.
Neo Swabinski?
Neuschwabia.
Oh, eine mysteriöse Raumstation. Ja, genau.
Raumstation in der Antarktis. Das sieht man schon, oben steht Ausgang.
In Ausgang und halt so in den altdeutschen Lettern.
Und jetzt wird's creepy.
Ja.
Ich hab den noch nicht gesehen. Oh, schön in den
Echsenmenschen.
Sarah Palin ist ein Echsenmensch?
Ja, wusstest du das nicht?
Und es wird noch lustiger. Gleich.
Enter the Hollow Earth. Wenn das Axel Stoll noch erleben hätte.
Wenn das der Führer wüsste. Moment.
Aber kamen im ersten Teil die Nazis nicht vom
Mond? Mond?
Ja.
Und jetzt haben sie eben noch eine Hohlerde.
Da müsste es ja gewissermaßen einen Clash geben zwischen den beiden Nazi-Gruppen, oder?
Warte ab.
Himmel, der Führer.
Der Türix macht einen Hitlergruß. Iron Sky. The coming race. Illuminaten.
Du kannst ihn auch wieder fördern, ne? Also wieder unterstützen.
Ja, also das ist jetzt der Trailer zur Crowdfunding-Kampagne, mehr oder weniger. Mhm. Also sie haben jetzt das Geld, was sie hatten, in diesen Trailer gesteckt und haben gesagt, okay, für den Rest brauchen wir eure Hilfe.
Das Ende vom Ende.
Ja. Mhm. Also man kann, wie schon bei Iron Sky 1, haben sie sich auch schon bei Iron Sky 2 schon wieder Funding gesichert. Also es wird nicht komplett von der Crowd getragen, aber natürlich bei so einem Film muss man den Kontakt zur Masse suchen. Also ich glaube nicht, dass der Harvey Weinstein irgendwie Geld reinstecken würde. Ja, man kann das wieder unterstützen. Und ich finde es auch ein sehr lustiger Film, weil der so mal ein bisschen, gerade wenn man so mal etwas länger Hoaxilla gehört hat, dann kennt man das ja alle schon, aber
ja, man schön,
sowas filmisch aufbereitet zu sehen.
Ja, also es hat mir halt auch beim ersten Teil schon mit den Mondnazis schon sehr, sehr gut gefallen gehabt, eben dieses total Wirre und irgendwie so, wir nehmen uns jetzt irgendwie sämtliche seltsamen Verschwörungstheorien, die wir gerade greifen können und machen daran einen Film draus. Ja, finde ich prinzipiell echt gut, also sollte man machen, kann man machen. Also,
ja.
Moment, ich lade mir gerade schon mal den nächsten Trailer rein.
Welche
machen den anderen, den ersten? Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Overwatch, den
Cinematic
Trailer.
Da, ich hab schon.
Ne? Also der bei uns im
Trailer steht. Einer von den echt hochqualitativ gemachten Blizzard-Trailern.
Ja, aber noch kurz zu Iron Sky 2. Die Geschichte, die jetzt so von der Crowdfunding-Kampagne her bekannt ist es so, dass die Menschheit irgendwie die Erde zerstört hat und die sind jetzt alle auf die Mondbasis zurückgezogen, die restliche Menschheit. Und jetzt wird halt dieser Plot mit der hohlen Erde fortgeführt.
Mhm, cool. Ja, also ihr beide hattet aber auch Iron Sky 1 gesehen gehabt, oder?
Ja.
So. Ich noch nicht.
Oh, das musst du dann nachholen.
Was? Unbedingt nicht, das nachholen. Das ist eine absolute Bildungslücke.
Ja. Achso, und der Tyrannosaurus Rex heißt übrigens Blondie.
Überraschung. Ja, wir gehen jetzt zum nächsten Trailer, der eben der Overwatch Cinematic Trailer. Overwatch, das ist jetzt quasi das Blizzard-Spiel, das war der leere Slot auf der BlizzCon, gell?
Ja, das war das Spiel, was sie gemacht haben, was statt Titan kommt.
Mhm.
Project Titan.
Wobei ja eigentlich viele Leute da gehofft hätten oder drauf gewartet hätten, dass da irgendwie jetzt Richtung Warcraft wieder mal was Neues kommt, ne? Also nicht World of Warcraft, sondern es halt das Echtzeitstrategie Spiel-Dingsi, was ist
da? Ich glaube, da könnt ihr noch ewig warten. Ich glaube, das wird nichts mehr passieren mit Warcraft als Echtzeitstrategiespiel. Wenn, dann werden sie vielleicht irgendwas anderes bringen, aber alles, was in Story-Weiterentwicklung ins Warcraft-Universum reingeht, wird in WoW reingesteckt werden.
Ja, wahrscheinlich mal. Stimmt. Und ich meine, für die Echtzeit-Hempels gibt es ja dann immer noch Starcraft.
Ja. Und jetzt haben wir ja auch was Neues bekommen, weil, wie wir gleich sehen werden, wie ich neulich gehört habe, das erste neue Franchise von Blizzard seit 17 Jahren.
Mhm. Ja, das ist schon echt krass, ne? Aber ich meine, gut, die haben halt jetzt, die hatten halt jetzt auch echt ziemlich erfolgreiche Franchises gehabt. Ich meine, die haben Diablo,
Starcraft, World of Warcraft,
ja, also ich meine, da musste ja dann nicht auf Kampf noch neues Zeug machen.
Ja, aber sie haben jetzt was Neues gemacht.
Mhm. Und was mir bei der Strategie von Blizzard schon mal interessanterweise aufgefallen ist, ist, dass, sagen wir mal, vor 2-3 Jahren noch, da gab es nicht wirklich viele aktuell laufende Blizzard-Spiele. Da gab es nur WoW und StarCraft 2. Mhm. Und jetzt erweitern sie ihr Portfolio quasi um Jahr peu à peu um ein Spiel mehr. Jetzt kam erst Diablo 3, jetzt kam dann noch
Hearthstone, darfst du nicht vergessen.
Hearthstone, jetzt kommt dann bald Heroes of the Storm, was schon ein fünftes Spiel dann wäre. Dann kommt noch Overwatch, damit hätten sie schon 6 Spiele im aktiven Portfolio, die sie dann wahrscheinlich auch immer noch erweitern und Patches bringen.
Ja, und World of Warcraft hat, soweit ich das verstehe, ja auch ein neues. Also was die...
Ja, World of Warcraft hat ja auch ein neues Patch bekommen.
Genau. Also die sind da immer noch aktiv dahinter. Aber jetzt schauen wir uns mal die neueste Errungenschaft von World of Warcraft, von Blizzard an.
Mhm.
Ich zähle runter. 3, 2, 1, los.
Okay, jetzt kommt erstmal.
Ja, das ist nicht, dass es nicht für Kinder ist, also, ne?
Das ist ja schon eine sehr schöne Grafik.
Comic? Okay. Okay, damit hätte ich, also Mit sowas hätte ich an der Stelle jetzt gar nicht gerechnet.
Hast du es noch nicht gesehen?
Nee.
Oh, der ist so gut, der Trailer.
Ja, also ich hätte jetzt wirklich hier irgendwie mit total
fancy. Ich würde ja lieber den Film, ich würde ja lieber den Film sehen als das Spiel.
Oh, cool. Also die gefällt mir auf jeden Fall.
Das soll so, die Spielmechanik soll so wie Team Fortress 2 werden.
Mhm.
Die schöne Statue. Okay.
Ja.
Ah, okay.
Das ist gemacht wie so ein Pixar-Film.
Ja, mich erinnert's ein bisschen an Starship Troopers.
Ja, ein bisschen, aber es ist nicht so Militärparodie, es ist schon ernst gemeint. Ja.
Oder ist es eher Pixar vom Style oder eher, wie heißt die?
Eher DreamWorks.
Ja, mehr DreamWorks.
Ich sage. Aber es ist schon gut gemacht, also. Bei mir ist ein bisschen zu sauber ist.
Was?
Zu sauber, also die ganze.
Ja, das Museum in der Zukunft.
Ja.
Hm. Das ist lustig.
Hm.
Gleich wird es nicht mehr so sauber.
Das ist der erste First-Person-Shooter, den.
Weil das hat doch so eine Brille aufsetzt.
Ja.
Vor allem, der hat so einen tollen britischen Akzent.
Hm?
Ja. Von den Eigenschaften ist das so ein bisschen Pinkie Pie mit.
Ja.
Mit Knochen. Und es gibt auch zu jedem von den Charakteren schon einen Gameplay-Trailer.
Okay. Cool.
Was die
der spielt Hearthstone auf seinem Tablet.
Ja, und der spielt Hearthstone. Wie geil.
Vor allem, wie sich die Brille mit ihren Augen mitbewegt.
Jawohl.
Tritt er natürlich auf die Brille.
Ah,
war klar.
Rage Mode. Auch total geil, heroischer Soundtrack dahinter.
Mhm, der ist echt schön.
Das ist so ein bisschen so ein Baymax, also Big Hero 6 ähnlich.
Ja. Obwohl das ja wirklich schon von vom Handlungsbogen, von der Klimax und so weiter, wirklich schon ein Kurzfilm ist, kann man sagen.
Ja. Also ich finde es halt immer wieder echt erstaunlich, wie viel Kohle Blizzard da in die Trailer und das ganze Zeug reinpumpt.
Nicht nur Kohle, sondern auch Kreativität.
Ja, das auch. Also da haben sie echt auch eine gute Abteilung und echt cool. Ja, der britische Akzent ist wirklich schön.
Also britische Akzente sollten mehr in Dingen vorkommen.
für mehr britische Akzente. Ja.
Und Blizzard hat es mit den Rollenbildern, so wie man es machen sollte, echt raus.
Ja.
Mit den weiblichen und männlichen
Aber Rollenbildern. Aber da hat es gleich der nächste Trailer noch ein bisschen mehr raus.
Der nächste Trailer hat es mehr raus?
Ja, ich erzähle dir gleich was zu.
Aber erstmal können wir uns da darüber unterhalten.
Ja, und denke ich schon.
Ja, also ich habe jetzt richtig Lust auf den Film.
Und davon, dass so viele bei so vielen Spielen und Filmen auch in aktueller Zeit noch viele Feministinnen sagen müssen, naja, die Rollenbilder sind aber ja gerade nicht so super und das Pralle, was uns so gefällt, ist, dass wahrscheinlich geht das schon eher in die Richtung, wie es gut ist.
Ja, also ich fand die Rollenbilder jetzt hier schon sehr klassisch.
Ja, nee, eigentlich nicht.
Also von heutigem Standpunkt klassisch. Also, das sieht man gleich im nächsten Trailer noch ein bisschen besser, wie man das gut machen kann.
Naja, du hast weibliche Helden, du hast männliche Helden, das ist...
Ja, ja.
Und jedes
aber spielt seine halt schon,
Stärke so aus.
Ja, schon gut gemacht, aber ja. Naja, also ich fand das sehr interessant. Ich freue mich auch irgendwie auf das Spiel. Ich hoffe, das wird auch irgendwie für den Mac rauskommen, aber da habe ich bei Blizzard eher wenig Bedenken.
Mhm, ja, die sind da eigentlich auch relativ plattformoffen. Ne?
Und das soll halt so ein Spiel wie Team Fortress werden, also so ein Koop, also so ein Shooter halt, aber Koop, zum Team-Shooter.
Mhm. Worauf ich bei Blizzard eher Bedenken habe, ist, dass das noch ewig dauern wird. Bis es dann erstmal in die Alpha geht, die dann ewig in die Beta geht.
Naja, aber sie haben ja jetzt schon sehr viel gemacht und viel von dem, was bei Project Titan, was ja jetzt eingestellt wurde, an Ressourcen überblieb, das steckt ja jetzt in Overwatch drin.
Mhm.
Zumal ich auch sagen muss, bei Blizzard, sag ich mal, wenn die schon in eine Open Beta gehen, also wo du halt als Spieler schon mitspielen kannst, dann ist es eigentlich in der Regel so, dass die Spiele schon ziemlich weit fertig sind und die Beta eigentlich nur noch zu dem Zeitpunkt dafür da ist, den ganzen Scheiß ordentlich zu balancen. Mhm. Und das ist ja gerade bei solchen Spielen immer ein bisschen ein großes Problem, dass du halt mit dem Balancing einfach Probleme bekommst, durch halt viele verschiedene Klassen. Und dann hast du halt irgendwo mal eine Klasse dabei, die halt eigentlich völlig overpowered ist. Der geneigte Nerd nennt es dann Imbar. Also da mache ich mir eigentlich bei Blizzard relativ wenig Sorgen. Das
Coole an Tracer, also ich habe mir schon ein paar Gameplay-Trailer angeguckt und Tracer ist halt die sich so hin und her flashen kann zum einen.
Mhm.
Und sie kann wohl auch irgendwie so eine Rewind-Nummer bringen, also ein paar Sekunden zurück in der Zeit springen. Zurück in ihrer eigenen Bewegungstimeline.
Ach so, okay, bei ihrer eigenen. Also nicht, dass das komplette Spiel rückwärts gedreht wird.
Ich glaube, sie springt nur zurück in ihre eigene Bewegungstimeline.
Okay, ja. Weil, ja, alles andere hätte ich mir als ziemlich interessant vorgestellt. Nein, aber hey, wenn es funktioniert.
Ja.
Mhm.
Ja. Genau.
Dann kommen wir jetzt zu.
Also ich werde mir auf jeden Fall das Ingame-Material von Overwatch auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ich finde es jetzt prinzipiell auch schon mal geflasht. Bin ein bisschen geflasht und ich mag den Stil soweit. Wie gesagt, mir ist es ein bisschen zu sauber, aber das kann auch sein, dass es im Spiel dann anders aussieht. Wird er wahrscheinlich, also genau.
Ja, hat jetzt jemand einen Link zum Star Wars Trailer?
Natürlich. Moment.
Welchen Trailer wollen wir denn jetzt überhaupt gucken?
Star Wars,
erstmal die erste Frage. Also ich habe schon zwei gesehen. Der eine fängt mit der Wüste an und dann gibt es noch einen anderen, wo schon der neue Willen so ein bisschen genauer gezeigt wird.
Okay,
wir schauen erstmal den mit der Wüste an. Also das mit dem Willen würde ich.
Da müsste ich aber jetzt dann auch nochmal. Ich hatte jetzt keine Zeit, den nochmal rauszusuchen.
Da ist er doch.
Dingsbums-Trailer und
ja, ich Officer, jetzt, der mit den 9 Millionen Views, das ist der richtige wahrscheinlich.
Übrigens, es ist ja noch nicht mal ein richtiger Trailer, sondern es ist ja nur ein Teaser, aber der ja gerade mal eine Minute 38 geht, inklusive dass der Film noch nicht geratet ist und MPAA-Gezeugs da am Anfang. Ne?
Ja,
gut, Dann würde ich sagen, ne? Also ich
drei, bin schon ein bisschen gehypt. 3, 2, 1.
Warte, Moment, ich. Nee, noch nicht. Ich mach das mal hier noch.
Abort, abort, abort.
Okay.
Diese Antares-Start, die Rakete, wo explodiert ist, die wurde davor schon mal verschoben. Wisst ihr warum?
Nein.
Weil ein Boot in der Startzone war.
Ein Boot? Moment, Boote? Startzone?
Ja. Okay. Also die sind ja immer im Wasser gebaut, solche Abschusszentren. Ja. Und auch wenn ein Space Shuttle zum Beispiel startet, dann muss der komplette Luftraum geklärt werden, weil ein Space Shuttle hat ja keine Transmitter wie so ein normales Flugzeug. Also wenn ein Flugzeug ankommt, das weiß nicht, dass da gerade ein Space Shuttle fliegt.
Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass man das sieht.
Ja, okay, aber ich glaube, du willst nicht in der Nähe sein, wenn ein Space Shuttle startet.
Nee, wahrscheinlich nicht. Gut, also nochmal. 3, 2, 1.
Ah.
Langer Greenscreen.
Mhm. Wisst ihr, wo ich bei dem ersten Shot immer dran denken muss?
Durchkämmt die Wüste.
Genau. Have you felt it?
Es ist schon wieder Tatooine.
FIFA 2015.
Stormtroopers.
Sie fliegt auf einem riesigen Magnum.
Yay, und endlich wieder X-Wings.
Jetzt kommt die kontroverseste Szene.
Flupp. Ja, weil das Ding noch solche ausgegröselte, diese Crossguard.
Das Ding ist schon hier so Mem zerschossen.
Ja, ja.
Ah, wunderschön. Wunderbar.
Yep.
Da. Ach so, ich glaube, ich.
Da. hattet ihr davon die Persiflage gesehen gehabt?
Welche?
Es gibt noch quasi in dem Trailer die George Lucas Special Edition, wo halt einfach mal von allem, von wirklich allem mehr drauf war.
Ich gebe euch mal noch den anderen. Nee, das hier ist ja jetzt der.
Also bei mir kommt
jetzt nur den Link reingehen.
Ist der, den du jetzt gerade schon drin hast?
Ich sehe da nichts.
Nee, so, jetzt kommt der. Da können wir auch mal noch gleich noch einklicken.
Es ist nur eine Suchanfrage.
Yep. Vielleicht ist das ein offizieller Trailer oder nicht.
Also, ich habe hier nur eine Suchanfrage.
Ich habe auch bloß eine Suchanfrage.
Also in der nächsten Zeile, die ich jetzt gerade reingepostet habe.
Ja, es war beides mal der gleiche Link.
Nee, ist es nicht.
Doch.
Okay.
Woll.
Hier, Query.
Dann müsste jetzt der jetzt aber kommen.
Ah, jetzt haben wir einen Link.
Also, wir sehen jetzt einen komischen.
Lang und hat,
yep, den,
eine Stunde der ist 1,50 lang und hat 9,7 Millionen Views. Also wird der.
Okay, dann schauen wir den auch
wahrscheinlich noch mal auch an. Nichts Falsches.
Überraschungstrailer.
Überraschungstrailer Star Wars. Moment, bei mir cached es gerade noch ein bisschen. Ich glaube, ich wäre dann soweit.
Gut, 3, 2, 1. Disney?
Ja, Disney.
Lucasfilm?
Stimmt, ich glaube, den hatte ich auch schon gesehen gehabt.
Bad Robot?
Oh, ich mag das Thema.
Ja, das ist eins der guten Dinge an den ersten drei Filmen, also an den neueren.
Das ist aber doch das Ende von Episode 6.
Ja.
Aber das Thema haben sie auch in Dings verwendet.
Ja. Und wieder Lens Flares. A lot of Lens Flares.
J.J. Abrams. Der Typ, der schon Lost an die Wand gefahren hat. Oh.
Hat ein
das
Geräusche.
Ding hat mich gerade ein bisschen an das runde Balding aus den hier Guardians.
Und Truppler mit
schwarzer Glänzerüstung.
To be here. Da geht schon mehr Action ab in dem Trailer.
Mhm. Das sieht auch schon ein bisschen mehr, ne?
Mhm.
Ich versuche, also ich bin ja die ganze Zeit immer dran und versuche mich nicht zu sehr von den Trailern hypen zu lassen, damit ich dann am Ende nicht doch enttäuscht bin. Aber ich muss ehrlich sagen, nach den Trailern fällt mir das schon echt schwer.
Also ich bin schon sehr gehypt und ich finde auch dieses Wettbewerb an Unbeeindrucktsein auf Twitter irgendwie Panne. Also
ja.
Klar muss es sich jeder total gehypt sein, aber dann sagen wir, ah, also ich finde das jetzt ja, oh, das ist ja nur generisches Star Wars und ich finde, ich bin total unbeeindruckt. Ich bin, ah, ich, das geht mir an. Also ich finde das einfach schrecklich.
Weißt du, mit was man das eigentlich relativ gut zusammenfassen kann? Mi.
Ja, genau.
Ich versuche schon auch mein Hype-Level zu holen.
Und dann auch
jetzt zu halten, weil es ist ja noch ein fucking Jahr.
Ja, aber trotzdem kann man sich doch schon mal ein bisschen hypen lassen. Mein Gott, es ist Star Wars.
Ja, schon, aber die Filme, die es eigentlich nicht gibt, die waren halt nicht so toll. Und also gerade viele
von denen. Wollten wir ja sowieso noch mal reden.
Über diese Filme.
Also ich fand die Filme schon recht gut.
Ja, also ich weiß nicht.
Aber ich mag auch Clone Wars und gerade auch jetzt aktuell Rebels. Star Wars
Ja, das ist mal was anderes, aber ich finde halt wirklich die ersten drei Filme, also von der Timeline her ersten drei Filme, finde ich halt einfach nicht so toll.
Hm.
Ja, also Punkt.
Die Filme in handlungschronologischer Reihenfolge das erste Mal zu sehen. Hm. Und du erinnerst dich ja an den Obi-Wan und Dings-Kampf im dritten Teil, Obi-Wan und Anakin.
Mhm.
Und die ersten drei Teile sind ja so und so extrem gut durchchoreografiert, was die Kämpfe da betrifft.
Mhm.
Und dann geht der vierte Teil los und oh wow, Vader und Obi-Wan kämpfen, das kann ja nur geil werden.
Und du denkst dann
Stöckefuchte. Die Typen sind echt alt geworden.
Ja, das ist
Das waren halt andere Techniken damals, ist schon klar.
Es ist, denke ich, aber auch eine Art und Weise, wie man, also was ich halt festgestellt habe, so mit den Leuten, wo ich mich jetzt wirklich drüber unterhalten habe, über die Filme. Es liegt an der Art und Weise, wie du die Filme gesehen hast. Also zum Beispiel, ich habe halt als allererstes eben die originalen drei Filme gesehen und war halt total geflasht und total gehypt. Und als Kind, ich fand die total super. Und dann kommen halt irgendwann die neuen Filme, die waren, ich finde sie jetzt nicht abgrundtief schlecht, aber jetzt.
Ich finde die schon optisch ansprechend, die neuen Filme.
Die sind optisch ansprechend, also die sind gut gemacht, also da gibt's nichts. Da kann man nicht sagen. Wenn du dir zum Beispiel
anguckst, diese Hauptstadt da mit den riesen Gebäuden und den mehrfachen Layern, wo die fliegenden Fahrzeuge da rumschwirren.
Keine Stadt, das ist ein ganzer Planet. Nie rein optisch. Es ist war, glaube ich, mehr die Handlung und die Figuren, die Darsteller selber. Also ich fand zum Beispiel den Darsteller, der den Anakin gespielt hat in den späteren, also in dem älteren Alter, dann war ich total zum Kotzen irgendwie.
Ja, Hayden Christensen, den mag halt nicht jeder.
Ja, also den fand ich irgendwie nicht wirklich gut. Also zum Beispiel, wo ich wieder sagen muss, der Darsteller vom Obi-Wan, den finde ich total toll. Ewan McGregor, genau. Den finde ich wieder total knurrige. Der hat mir da richtig gut gefallen.
Aber Hayden Christensen war als Anakin schon gut, weil er sollte ja irgendwie unsympathisch sein.
Ja, stimmt auch wieder. Also.
Ja.
Und halt der größte Kritikpunkt ist und bleibt halt Jar Jar Binks.
Ja, den kann man aber auch hinwegsehen.
Also ich
bin der ist halt diese krampfhafte Comic Relief so und ja.
Naja. Ja.
Aber, also es wird zumindest in den Filmen scheinbar keine Dings mehr geben. Also Jar Jar Binks fällt als Figur schon mal weg.
Was ich halt auch zum Beispiel cool finde an den ersten drei Teilen ist Yoda in Action.
Ja, das muss ich sagen, also wo dann der Kampf gegen Count Dooku gewesen ist, den fand ich total geil. Also den fand ich richtig, richtig gut.
Der Kampf gegen den Chancellor, gegen Palpatine, war auch fett.
Wer war
das? Christopher Lee, meinst du Count Dooku?
Nee, der... der gegen Palpatine gekämpft hat.
Yoda.
Nein.
Ah, nee, Quatsch.
Oh Gott. Also den Namen.
Pulp Fiction. Ich kann jetzt anfangen, Filme aufzuzählen, wo der mitgespielt
hat. Ah, scheiße. Das ist ultra peinlich.
Oh ja, es ist echt, aber ich hab's ohne so mit Namen.
Warte kurz.
Mace Windu.
Ja, aber wie heißt der Schauspieler?
Ja, das ist mein Problem.
War das Samuel L. Jackson?
Samuel L. Jackson, ja, genau. Ja, genau.
Samuel das war L. Jackson?
Ja.
Das
ja,
war der von Pulp Fiction?
Ja.
Ja, genau.
Und der hat sogar dafür gesorgt, dass er ein Laserschwert hat, weil er wollte das so. Hallo?
Okay. Ja. Also ich bin gleich, ja. Hängt das gerade in Googles Bildersuchergebnissen.
Genau.
Ja, genau, es ist Samuel L. Jackson.
Es gibt jetzt auch schon Gerüchte zum Spin-off, dass zum Beispiel ein Spin-off die Geschichte erzählen soll, wie die Pläne des Todessterns zu den Rebellen gelangt sind. Also, dass da irgendwie Boba Fett mit drin hängt, dass die Rebellen Boba Fett angeheuert haben, dass er die Pläne des Todessterns dem Imperium abluchst.
Und die dann irgendwann dann zu Leia kommen und die dann eben...
Genau. Also was die Geschichte bis dahin ist.
Wobei, doch, da gibt's ja in dem letzten, ja genau, in dem dritten Teil gibt's da ja am Ende nochmal so ganz kurz eine Szene, wo das mit den Daten für den oder mit den Plänen für den Todesstern schon irgendwie mal erwähnt wird, ne?
Ja, das wird da schon mal eingepackt.
Ja, muss ja.
Es gab auch eine Analyse, dass zum Beispiel in dem Trailer, also dem richtigen Trailer, den wir zuerst gesehen haben, jeweils Benedict Cumberbatch, Max von Sydow und so, also alle, die jetzt nicht vorkamen, einen Satz gesagt haben im Voice-Over. Also, dass die auch schon drin vorkamen, halt nur nicht als zu sehen.
Mhm.
Und was ich sagen wollte zu dieser Rollenbilder und so, in diesem ist auch aufgefallen, dass in dem Trailer kein weißer Mann vorkam.
Ich hätte jetzt nicht drauf geachtet.
Das ist, war jetzt auch so interessant. Also erster, ein schwarzer Charakter, also dieser, wie heißt der, John Boyega, der auch bei Attack the Block mitgespielt hat, ein super Film, kann man sich mal anschauen. Dann die Frau, die anscheinend so ein bisschen Skywalker-mäßig unterwegs ist, und dann der X-Wing-Pilot, der irgendwie Latino ist.
Ich fand das schon halbwegs interessant. Das war ja ein Stormtrooper, oder war das ein... Nee, das war ein Klon, oder? In der Klonarmee war das...
Ja, nee, das Stormtrooper ist... Ich weiß nicht ganz genau. Also ich glaube, in den älteren Teilen, das sind ja keine Klone mehr, sondern ganz normale Soldaten. Die Klonarmee ist ja nur wirklich für die Klonkrieger, also für die ersten drei Teile eingesetzt.
Und dann gab es die Clone Wars, also die Klonkriege.
Genau, und danach haben sie dann erkannt, dass Klone doch nicht so toll sind, weil die dann irgendwie programmiert werden können.
Eben.
Und haben sie durch richtige Soldaten ersetzt.
Stimmt, ich glaube, die Klonarmee ist ja dann auch komplett mit übergegangen und als Stormtrooper danach tätig, oder?
Ja, aber ich glaube, sie setzen keine richtigen Klone mehr ein. Beziehungsweise man weiß auch nicht, wie es dem Imperium geht, nachdem jetzt Darth Vader getötet wurde und der Imperator und der zweite Todesstern zerstört wurde. Also man weiß auch nicht, wie das Imperium gerade drauf ist. Vielleicht haben die gar keine Klone mehr, vielleicht haben sie keine Versorgung mehr.
Ich finde es ja ein bisschen schade, dass das Extended Universe von Timothy Zahn da nicht wirklich weiter mit einfließt, der da ein paar sehr, sehr coole Bücher geschrieben hat, unter anderem.
Ja, aber der hat doch schon die komplette Geschichte forterzählt.
Die X-Wing-Bücher zum Beispiel sind total cool.
Ja, aber der hat ja schon die komplette Geschichte forterzählt. Da wird ja jeder Drehbuchautor wahnsinnig, wenn er jedes Fitzelchen des Extended Universe betrachten muss.
Nee, das können sie nicht leisten, aber ich finde es halt trotzdem
gemacht. In dem Extended Universe zum Beispiel.
Also
wie hat er die Geschichte weitergesponnen?
Diese X-Wing-Bücher, die sich mit der Rogue Squadron, also mit der roten Staffel auseinandersetzen, quasi noch der Kommandant, der quasi den letzten Angriff auf den Todesstern mitgeflogen hat. Wie hieß er dann gleich? Wedge Antilles. Der hat dann praktisch so eine Art Sonderstaffel draus gemacht, was halt die Rouge Squadron ist, die halt in der Hauptsache dann eben mit X-Wings rumfliegen und da und plupp und da halt Aufträge erledigen. Ganz habe ich es jetzt auch nicht mehr auf dem Plan, weil das ist jetzt auch schon bestimmt gut 10 Jahre her, dass ich die Bücher gelesen habe. Aber ich fand die echt ganz cool und fand es halt schön irgendwie, weil ich, also mir das immer mit diesem Rumfliegen und so an Star Wars immer am besten gefallen hat. Ich habe halt da ziemlich viel diese Spiele gezockt, was jetzt X-Wing, X-Wing vs. TIE Fighter und so das ganze X-Wing Alliance und so die ganzen Spiele waren. Fand schon immer ziemlich knorke.
Ja. Ja. Also ich habe auch seinerzeit viel Star Wars Battlefront gespielt, wo man ja auch im Weltraum rumfliegen kann und zwischen Schiffen Schlachten kämpfen kann.
Du hast ja schon hier Dings zu Ende geguckt gehabt, dieses Clone Wars.
Ja.
Klären Sie das am Ende irgendwie auf mit Ahsoka, weil sie taucht ja im 3. Film offiziell nicht auf und das war ja noch vor Clone Wars Zeiten.
Nee, das Problem ist, dass Clone Wars
zu Ende gebracht.
Das Problem ist, dass Clone Wars vorzeitig abgesetzt wird. Okay. Wurde und die Geschichten nicht zu Ende erzählen konnten, also es wird nicht aufgeklärt.
Ach so, sie haben es nicht mal zu Ende gebracht. Mist.
Ja, aber es gibt jetzt Star Wars Rebels und das macht sich auch, also die ersten Folgen waren eher mäßig, aber es wird jetzt immer besser.
Trotzdem, da hätten sie lieber mal erstmal noch dieses Jahr hier zu Ende bringen können, oder?
Ja, aber...
Damit die losen Enden durcherzählt sind.
Sie wollen das doch so, sie wollen jetzt irgendwie noch die Folgen irgendwie fertig machen und auf DVD rausbringen, also da kommt, glaube ich, noch was oder eh schon gekommen. Also sie sind zwar noch nicht ganz fertig gerendert, aber da, dass wenigstens die Geschichte fertig erzählt wird.
Okay.
Ja. Aber die Star Wars Rebels ist auch ganz annehmbar. Ist halt nicht so universumsübergreifend, also so mit Jedi Akademie und das komplette Universum und mit Obi-Wan. Es ist halt mehr so kleinere, unbekanntere Figuren auf so einem kleineren, begrenzt. Es ist so eine Rebellengruppe, die so dem Imperium Ärger macht und da ist ein Jedi dabei und ja.
Was mir zu den Büchern gerade einfällt, was noch mit drin vorkommt, oder was ziemlich ausgedehnt dort in den X-Wing-Büchern mit vorkommt, ist nämlich das, was die Mara Jade oder Mara Jade oder wie immer die auch ausgesprochen wird, da so noch mit veranstaltet, so in der Nach-Imperiumszeit.
Wer?
Mara Jade oder Jade.
Wer ist das?
Das ist, glaube ich, die Tochter von Luke.
Ah, wird dann nicht Luke irgendwie böse oder was da so
ist? Ja.
Ja, deswegen meine ich ja, da wurde ja schon eine Geschichte erzählt und das wollte ja J.J. Abrams nicht nochmal nacherzählen, sondern er wollte das eigene schaffen.
Ich habe da mal noch was zur Erklärung damit dir gepostet, kannst damit in die Dings reinpacken.
Ja. Du hast gerade ziemlich schlechte Qualität an Bord.
Oh, okay. Denkt sich das jetzt wieder? Oder?
Nee, das ist schon länger.
Okay.
Ja, jetzt, wir haben auch nicht mehr so viel.
Ja, hoffen wir, dass wir noch über die Bühne kriegen, oder?
Ja.
Ich habe jetzt erstmal im Hintergrund noch ein bisschen Zeug ausgemacht, eventuell. Weißt du, so Porno-Downloads und sowas.
Ja, dann können wir den Sack wahrscheinlich auch zumachen, wenn sich das mit deiner Audioqualität nicht mehr so wirklich bessern wird.
Ja gut, aber wir sind eh ziemlich am Ende, ne? Also Themenliste haben wir nicht, Hausmeisterei, halt das Übliche. Man kann uns bei Auphonic Minuten spenden, worüber uns wir natürlich freuen. Man kann uns flattern, wenn ihr möchtet, worüber wir uns auch sehr freuen. Ja, und die nächste Sendung ist dann, glaube ich, schon die Wetten, dass Geschichte, ne?
Genau.
Ja, das ist jetzt die letzte offizielle Sendung für dieses Jahr. Und deswegen wünschen wir den offiziellen Hörern schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch. Aber es kommen ja noch 2 Spezialsendungen in der Zwischenzeit. Aber
vor Weihnachten hast du dann der 2. Spezialsendung schon nicht mehr. Gut, also dann, liebe Hörer, schönen Advent und das waren die Cold-Tube-Sendisten. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.